Oh yeah, willkommen bei Feed the Gast für den Podcast. Drop the lyrics, yo.
Willkommen in der Welt von Sebastian und Tim. Macht die Ohren auf und hört genau hin. Das Intro ist da, um es zu erklären. Das ist die Story von Prinz of Bernair.
Yo. Dope. Fresh. Nice.
Hier ist die Story, pass auf, es wird wild. Von dem Typen aus Göttingen auf dem Weg nach Sylt. Das war nicht so seins und er denkt, ich bin raus. Doch in der letzten Woche trifft er da seine Frau. Jan Philipp ist sein Name und er lernt beim King. Im Söhringhof machte der sein Ding. Und als der abdankt, übernimmt JP. Jetzt hat er 2 Sterne und auch 2 Keys. Also kommt ran und hört gut her. Das ist die Story von Prinz of Bernair.
Yeah, ganz genau. Das ist Feed the Gast oder auch kulinarische Podcast. Mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergel. Peace out.
Ich habe so 4, 5 Podcasts und die höre ich wirklich gerne.
Welche denn?
Tatsächlich den OMR-Podcast von Westermeier? Nee, wirklich. Ich finde, da lernt man wirklich, wirklich viel. Mhm. Ich höre gern Baywatch Berlin.
Mhm. Manchmal?
Ja, ich höre Gemischtes Hack.
Auch manchmal.
Finde ich es ganz interessant, dass sie jetzt darüber nachdenken müssen, was sie anziehen, wenn sie einen Podcast aufnehmen, weil sie jetzt ja zu sehen sind.
Okay.
Dann höre ich That's What He Said. Das ist ein Solo-Podcast von einem Deutsch-Iren. Mhm. Ja, das höre ich. Und ich höre tatsächlich Beisenherz ab und an. Mhm. Je nachdem, welche Gäste da sind. Also schon viele Podcasts.
Und, ja, viel Freizeit.
Naja, die Podcasts kannst du ja gut zum Einschlafen hören.
Oh, viel Einschlafschwierigkeiten. 5 Podcasts, 5 Tage.
Eine Nacht. Hä? Eine Nacht in der Woche ist nur Podcast. Ja, ja. Nee. Ach, Podcast ist ja ist auch was Erfolgreiches. Hier, ich habe mir was abgeguckt bei dir.
Na?
Ich trinke ja keinen Alkohol mehr seit 1. September. Heute ist der 11. Oktober.
Herzlichen Glückwunsch.
Aber ich esse ein bisschen mehr Süßkram. Mhm. Jetzt ist mir in mein Instagram reingespült worden. Warum auch immer, vom Lanserhof, Bitterstoffe.
Habe ich original heute auch gelesen.
Kannst du mir das erklären? Ich habe es gegoogelt.
Ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe nur gedacht, ja, wenn das so ist, irgendwie so ein Spray, was man sich ins Maul macht und dann wird alles ganz bitter und dann schmeckt das. Keine Ahnung. Alles, was hilft, alles, was man braucht. Also ich habe zum Beispiel jetzt keinen mehr. Also ich habe jetzt nicht mehr irgendwas oder weniger irgendwas. Jedenfalls nicht, was mein Körpergewicht mir sagt. Da hat sich bei mir jetzt relativ wenig verändert, leider. Ich dachte ja, ich nehme ein bisschen ab oder so, aber habe ich auch nicht.
Und hast doch keine Ersatzbefriedigung dir angenommen?
Ja, aber keine, die dick macht.
Kaufst du ja Autos.
Halt, Befriedigung. Auch keine, die dick
gut,
macht. So.
Ja, sauber.
Ja, so ist
oh, wow.
Ist halt unangenehm auf öffentlichen Veranstaltungen.
Ja, sehr. Könnte aber auch lustig sein, wenn die Veranstaltung langweilig ist.
Ja.
Nee, also du kannst mir zu Bitterstoffen wirklich nichts sagen.
Absolut nichts, nein, gar nichts.
Warum, du bist Koch?
Ja.
Du hast doch Ahnung von...
Ja, wenn ich davon Ahnung hätte, dann würde ich den Melzer Hof machen und dann würde ich von den Leuten 1000 Euro fürs Nichtsessen nehmen. Ich bin ja Koch, ich muss mein Geld mit Essen verdienen. Wenn ich mich mit Bitterstoffen beschäftigen würde, dass die Leute weniger essen, dann hätte ich mein Geschäftskonzept, glaube ich, nicht gut verstanden. Ich will, dass sie mehr essen.
Melzerhof finde ich gar nicht blöd.
Ich weiß. Vielleicht komme ich da noch hin.
Melzerhof? Ich finde, das hört sich gut an.
Ja, aber ich finde ja auch, Lanserhof klingt immer noch, als ich das so die ersten Male gehört habe.
Hat das denn was von Talkshow?
Nicht Talkshow. Das hatte so ein bisschen noch was von 39 bis 45.
Findest du?
Ja, so ein bisschen. Das hatte so eine Assoziation im ersten Moment. Aber es ist ja nicht so, ne?
Nee, hoffentlich nicht.
Ja, glaube ich jetzt.
Hoffentlich nicht.
Deshalb, wie gesagt, ich beschäftige mich ja, dass die Leute nach wie vor nicht in Übermaßen, aber zumindest in gewissen Maßen weiter dem Genuss frönen.
Wie dein Kollege und Namensvetter Rauer, den habe ich in besagtem Podcast gerade gehört, beim Kollegen Westermeier. Ich habe das Gefühl, je mehr ich Tim Rauer...
Hat er erzählt, ob er Millionär ist?
Er hat das, ich bin noch nicht ganz durch, aber er hat diese Fragen, hat er interessant umschifft beantwortet.
Ha? Ist auch besser so.
Ist besser so, ne?
Finde ich schon. Also wenn du
obwohl
jetzt
es ja schade ist.
Ja, aber wenn du jetzt ein Großunternehmen hast, keine Ahnung, und dann irgendwie mit Umsatzzahlen protzt, dann kann man das machen. Wenn du ein Unternehmer bist und mit Zahlen protzt, ist es eher unangenehm.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich Rauer immer besser verstehe in der Art, in der Authentizität, die er tatsächlich zu haben scheint. Er spricht zum Beispiel davon, dass wenn er wo ist, dass er alles fressen muss, was es auf der Karte gibt. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da saßen wir zur 50. Folge Fide Gastro im Kaminzimmer des Hotel für Jahreszeiten während des Lockdowns und die Küche hatte sich extra bemüht, ein bisschen was zu kochen. Das wollte Tim Rauer alles gar nicht und da hat er doch 7 Gerichte bei Dim Sum bestellt. Und die kam. Und er hat die alle aufgemacht und hat von jedem was genommen und dann stehen gelassen. Und ich fand das doof, sage ich ganz ehrlich, weil das stand da ja. Und genau auf so Dinge ist er gestern eingegangen, dass er sagte, er kann gar nicht anders, als alles zu versuchen, wie es schmeckt, weil ihn diese Geschmäcker so interessieren. Und er gibt den Rest dann auch immer ans Team und so weiter, weil er ja wirklich der Geschmackspapst ist. Weil er,
wie er da, immer noch ich.
Na, er sagt, dass er von diesem unsagbaren Geschmackstalent gesegnet ist, dass er. Er sagt, glaube ich, auch, dass er deutlich besser schmeckt. Also irgendwas, eine kleine Spitze hat er auch gegen dich.
Besser schmeckt als ich.
Ja, also
ist er handwerklich schlechter als ich? Oder warum verliert er ständig gegen mich? Ja, da muss man sich mal ganz kurz, ne? Also wenn er besser schmeckt als ich,
er sagt, dass
dann müsste er handwerklich ja zumindest also auch noch auf Augenhöhe sich bewegen, weil sonst würde er nicht ständig gegen mich verlieren. Und ich behaupte ja von mir, dass ich in der Analyse einfach ein Gottfaser bin.
Ja, das bist du ja.
Und handwerklich in der Umsetzung. Kopf und Hände funktionieren nicht zusammen.
Aber er redet ja von Geschmack und du von der Analyse.
Das ist Geschmack.
Punkt für dich. Aber ja, ist interessant. Jedenfalls, das, was er da so erzählt, das ist schon spannend. Hm. Also
wahrscheinlich habe ich so oft gehört, weil ich mit ihm befreundet bin.
Kann
und
gut
wir inzwischen dadurch schon das nächste Level erreicht haben.
Ja.
Und deshalb über solche Dinge gar nicht so großartig reden.
Aber er redet viel über dich, gut über dich, viel und gut über dich.
Ja, ist auch, ist wirklich. Das retourniere ich ja auch regelmäßig, weil Rau und ich in der Tat Freunde sind.
Der Podcast ist noch keine 60 Sekunden alt, da ist dein Name schon 2-mal gefallen. Das musst du dir vorstellen. Ich mache den an und höre als erstes deinen Namen.
Ja, gut, Tim.
Nee, Melzer.
Ich habe Melzer. Gut, aber das ist natürlich diese Nähe, die wir miteinander haben. Und ich bin nun mal das, ich sag mal so, ich bin die Hör zu der Köche. Und
einer, der Hör zu hat.
Und einer, der auch gerne die Hör zu liest, weil ich mich gerne selber lese. Und in der breiten Wahrnehmung, das oft in einem Kontext mit mir geschehen ist, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren. Dass dadurch aber manchmal die Wirkung auch nicht so richtig wahrgenommen wird. Also ich bin ja der Meinung, dass es ein Kitchen Impossible ohne Tim Rauer nicht gäbe. Weil A, er mir die Chance gegeben hat als hochdekorierter Koch. Er ist ein größeres Risiko eingegangen als ich. Ich war zu dem Zeitpunkt wirklich nur ein kochender Pfannkuchen. In der Wahrnehmung zumindest, der per se auf dem Papier gar keine Chance hat in so einem Wettbewerb gegen einen Tim Rauer. Und er hatte das Rückgrat und die Eier sozusagen, mich dort reinzulassen. Und ist das Risiko eingegangen, wie damals Shabby Leng, wie er heißt, als er gegen Rocky das erste Mal angetreten ist. Er hat Nobody in das Octagon reingelassen. Und er hat auch sein Netzwerk zur Verfügung gestellt und uns das bei Kitchen geöffnet. Also ich sag mal, die Weltstar-Köche, die er natürlich sehr viel mehr in seinem inneren Circle hat als ich. Und deshalb trägt Raue da einen ganz großen Teil zu diesem Erfolg bei. Und dann wiederum auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch zum ersten Mal, und das ist eine Sache, an der ich lange gearbeitet habe, ein Miteinander von E und U. Ich sag mal so, ich bin Unterhaltungsküche und er ist ernsthafte Küche, also Wertungsküche. Und ich bin halt mehr Wirtshaus. Und dass diese Kombination herausragend funktioniert und sich überhaupt keinen Raum nimmt das zum Atmen, haben wir, glaube ich, also Tim und ich, gemeinsam, wir deuteten das schon mal ganz leicht an bei Lanz oder Kerners Köche. Aber in diesem Exzess haben wir das zum ersten Mal, glaube ich, bei Kitchen zelebriert. Und das ist das, wovon die ganze Branche was hat.
Ja, ihr seid so ein bisschen wie Yin und Yang.
Ja.
Das ist ganz
oder
gut.
Man kann und doof.
Ja, man kann sich, glaube ich, die Branche kann sich aussuchen, welchen.
Und da Raue nicht mehr dick ist, wissen wir, wen ich meine. Nee, der hat schon gewaltig abgenommen.
Ja, letzte Woche gesehen.
Der hat gewaltig abgenommen.
Ja, okay, gewaltig abgenommen.
Nein, gewaltig.
Stimmt. Kann sich jeder in der Branche aussuchen, wen er besser oder weniger gut findet.
Ja, oder einfach sich das Beste aus allen Küchen raussuchen. Du musst ja nicht dich für eine sein, das ist ja Quatsch. Wir sind ja nicht wie so ein Ehepaar, das sich getrennt hat und jetzt muss man sich für irgendeine Seite entscheiden, sondern jeder hat seine guten Facetten und jeder hat seine negativen Facetten.
Hey, ihr müsst ein Kochbuch zusammen machen, Tim mit Tim. Ist auch genau aus den Buchstaben. Und die ersten 30 Seiten ist Raue und die zweiten 30 Seiten bist du.
Ich glaube, das würde nicht funktionieren.
Meinst du nicht?
Nee.
Ich Ich glaube aber schon.
Nee, das ist so wie, ich fand das im Wacken, wer war das?
Wer war was?
Da hat irgendeine Band mit dem Hip-Hopper gespielt und dann haben die so zwei Konzerte parallel. Mhm. Das fand ich zwar innovativ.
Zieht nach Postos an.
Nee, es war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Jedes Einzelne für sich gut, aber als Zusammenspiel hat es nicht funktioniert. Für mich nicht.
Tim hat erzählt.
Haben wir einen Gast eigentlich auch oder ja. Ist das heute ein Tim Rau Gedächtnis-Podcast? Können wir es verschieben, wenn er so, dass ich dann noch so ein bisschen auch betroffener, emotionaler bin?
Ja, eine Sache noch. Der hat erzählt, ja, okay, der hat 4000 Kochbücher gelesen. Das kann doch überhaupt nicht sein. Er kann doch keine 4000 Kochbücher lesen.
Naja, ich habe ja auch 5000 Kochbücher, aber ich.
Ja, aber du hast ja nicht gelesen.
Nee, vor allen Dingen, vielleicht hat er mal durchgeblättert.
Okay, bevor ich den Gast hole, wollen wir noch was zu 60 Jahre Metro sagen?
Herzlichen Glückwunsch.
Wollen wir noch was zu Rolling Pin sagen?
Herzlichen Glückwunsch.
Wollen wir was zu Chefs in Town sagen?
Herzlichen Glückwunsch.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast, Tim. Ich finde das großartig. Wir schweifen hier überhaupt nicht ab.
Nee.
Unser heutiger Gast ist 1988 geboren in Göttingen.
88?
Ja, Schwein ist 35.
Okay, ein Kerl.
Die Sau ist 35.
Ja.
Hat drei Geschwister.
Ja, ich mach weiter.
Hat zweieinhalb Kinder.
Ein Hund oder was?
Kannst du dir nachher fragen. Ja. Hat mit 14 sein erstes Kochpraktikum gemacht und wusste seitdem, das möchte er machen. Kann man das mit 14 wirklich wissen?
Ja, klar. Kannst du auch mit 4 das wissen.
Quatsch.
Doch, natürlich. Es gibt ja Leute, die sind getrieben. Ich habe es mit 21 erst für mich entdeckt. Aber natürlich, wenn du eine Leidenschaft für irgendwas hast. Also ich glaube, dass in diesen Kinderwünschen oft ganz viel Wahres drin ist. Oder zumindest charakterlich. So, es gibt ja denjenigen irgendwie so, der will Prinzessin werden. Und dann sagst du, okay, das ist eher der künstlerische Typ. Der wird wohl kaum Accountants Manager in der Deutschen Bank werden. Ich weiß nicht, gibt es das überhaupt? Ich habe das
mir gerade. Was für ein Manager?
Ja, halt so einer.
Kann ich übrigens, also, du guckst doch gerne gute Sachen im Fernsehen. Also im Bewegtbild. ARD-Mediathek, Alfred Herrhausen, vierteilige Serie über letzten Endes ja den RAF-Mord an Alfred Herrhausen. Sehr gut.
Okay. Schreibe ich mir auf.
Machst du.
Und ich glaube auch, dass jemand, der eher Feuerwehrmann werden will, irgendwie auch eine Ebene hat, aber die dann vielleicht eher handwerklich abenteuerlich ist. Also kann sich immer natürlich noch zwischendurch auflösen, aber ich glaube schon, dass die Tendenz richtig, weil mein einziger Berufswunsch war ja mal Schlagzeuger bei KISS zu werden. Zwischendurch mal abgelöst von Architekt.
Ja,
und dann schlussendlich bin ich Koch geworden. Und wenn du jetzt beides mal miteinander vergleichst, da ist schon ein bisschen was drin.
Naja, na klar.
Der Architekt steckt mit dem Koch und der Schlagzeuger steckt auch ein bisschen mit dem Koch.
Wo steckt der Schlagzeuger im Koch? Was meinst du?
Du brauchst Rhythmusgefühl, du musst Dinge verstehen, Kreativität, Geschichten, also ein Soundtrack auf der Zunge herzustellen. Ja, da ist schon eine ganze Menge drin.
Und Handwerk. Und Architekt baut ein Gericht.
Kreiert, baut, Kreativität,
setzt
zusammen.
Ja, und setzt im besten Falle, kann er eine Zeit, Epoche bestimmen.
Und Schlagzeug ist auch ein Handwerk. Oder eine gewisse Physis, das ist auch Koch. Also ich finde das macht schon Sinn. Also kann er wissen.
Er lebt quasi in seiner Hassliebe.
Das kann ja nur eine Stadt sein.
Er hat sich geschworen, dass er da eigentlich nie wieder hin will. Nie, also richtig nie wieder. Ich kann Berlin? Das total verstehen. Nee, blöd nur, dass er eine Woche bevor er gehen wollte, seine jetzige Frau dort kennengelernt hat.
Ha, die Weiber. Das ist bei mir auch so.
Du hast du gerade überlegt, ob man das noch sagen darf?
Ja.
Das habe ich nämlich heute gelesen. Ich glaube, Jan-Josef Liefers hat es gesagt.
Ja.
Und ich bin nicht immer d'accord mit dem, was er sagt. Eigentlich nie. Aber da konnte ich ihn verstehen.
Was hat er denn gesagt?
Er hat vom Inhaltlichen her gesagt, man muss sich als Mann mittlerweile jedes Kompliment überlegen, was man einer Frau macht, um nicht als alter, geiler, dummer Sack dazustehen. Ist ein bisschen propagandamäßig gerade ausgedrückt, aber das mit dem ist eigentlich genau.
Ich habe ja nur gesagt, ich sage es ja trotzdem. Und ich bin reinen Herzens, weil man hat hoffentlich meinen humoristischen Unterton verstanden, dass ich das, oh, diese Weiber. Sondern ich habe gerade gesagt, Weiber.
Ja, ja, ich weiß schon.
Also damit ist alles in Ordnung.
Aber trotzdem hast du
drüber nachgedacht.
Das meine ich ja.
Ich habe kurz überlegt.
Also genau, er hat also seine Frau kennengelernt. Aber
ich finde generell, sollten gerade Männer über 50 oder 55 über solche Themen nicht öffentlich reden. Ich finde es zum Beispiel...
Über 55?
Ja.
Also nimmst du dich noch raus?
Ja. Ja. Wir haben das neulich humormäßig mit Michael Mitterbeier sehr, sehr besprochen. Wir machen jetzt einen Comedy-Club bei uns in der Bollerei. Also Michael Mitterbeier macht den. Und ich bin dann kurz auf die Bühne gegangen, habe ihn vorher sprach mir auch ganz kurz über dieses Thema, was darf Humor heutzutage, was darf er nicht mehr. Und ich finde einfach, wenn wir einen gemeinsamen Vertrag abschließen, in einer Art von Performance, Theater, Kino, Konzert oder wie auch immer, ich gehe hin, ich kaufe ein Ticket, damit treffe ich einen oder schließe ich einen Vertrag mit dem Künstler ab, dass ich wohlwollend diesem Künstler zuhöre. Erstmal grundsätzlich, ne? Wenn er jetzt grob fahrlässig ist, dann ja. Wenn aber derselbe Künstler, als Beispiel Mockridge, ungefragt, ohne dass wir einen Vertrag abgeschlossen haben, ohne den komödiantischen Rahmen auch abzustecken, einfach dumme Dinge in die Welt hinaus posaunt, ohne zu wissen, bei wem es wirklich ankommt, dann darf man es halt nicht mehr. Und das ist gut so. Das ist, glaube ich, der Filter.
Ja, trotzdem.
Nicht trotzdem, hör auf damit. Kein trotzdem. Es ist der Filter. Kannst du in einem geschlossenen Kontext, wo praktisch der Sender-Empfänger-Modus geklärt ist, darfst du da Dinge sagen? Absolut. Darf man denn diesen Kontext rausnehmen und dort den woanders hinbringen und sich darüber beklagen? Absolut nicht. Wenn ich aber sitze, jetzt hier im Podcast, ich weiß nicht und es steht nicht drauf, Comedy-Podcast. Und jetzt sage ich im witzigen Level irgendwas, ohne dass da eben diese Ebene geklärt, dann gehört es sich nicht mehr so zu reden. Und das ist sehr anständig.
Frage zum geschlossenen Raum in einem Comedy-Club. Wäre aber dann ein beispielsweise antisemitischer Witz trotzdem nicht angebracht?
Habe ich ja gesagt. Ich habe gerade gesagt, es gibt Grenzen, wie immer. So, das gehört sich einfach nicht. Und natürlich gibt es da eben auch Grenzen.
Diese Grenze muss man einfach kennen.
Die muss man kennen. Aber wenn ich jetzt zu einem Ricky Gervais gehe und er macht einen Witz über Menschen, dann ist das erstmal ein Comedian, der einen Witz über Menschen macht.
Verstehe ich, bin ich bei dir. Da war einer
unheimlich. Schlau gesagt von mir, fand ich gerade.
Ja, total.
Fast philosophisch die beste Antwort seit 10 Jahren von mir.
Da war einer da. Auf dieser Comedy-Bühne da bei dir, der war wirklich saulustig.
Der war lustig. Ich fand die alle ganz gut. Die haben ein bisschen gebraucht. Der eine oder andere hat gebraucht, um sich raus. Aber die waren wirklich
auch
von einer guten Qualität.
Die deutsche Italienerin war sehr lustig, weil die einfach gute Worte im Mund genommen hat. Wirklich. Und dann war das, glaube ich, ein Schwarzer, der so unsagbar lustig war.
Ich habe keine Ahnung, ob man das so nennt, aber ja.
Doch,
ja.
Klar, das kann man sagen. Der war so lustig, das gibt's überhaupt gar nicht, wie lustig der war. Ja. Ja, muss ich echt sagen.
Und der hat so sehr, sehr schönen Verschachtelungshumor gemacht.
Ja.
Eine Geschichte angefangen, dann 3 weitere betreten und zu Ende erzählt, um dann die Geschichte, die dir vorhin nochmal wieder reingeholt. Ja. Und das liebe ich ja sowieso.
So ein bisschen wie Streter, der kann das auch gut. Ein Faden spannen,
genau.
Auf den er später wieder. Ja, sehr gut. Also,
35 Jahre alt, mit 14 Koch geworden und gut.
Hat einen Arbeitsplatz, wo er auf dem Weg zur Arbeit manchmal 3-mal aussteigen muss, um Bild zu machen, weil es so schön ist, auf dem Weg dorthin. Also dort, wo er lebt, ist es so schön, dass er auf dem Arbeitsplatzweg aussteigen muss, um Fotos zu machen. Verstehst du, was ich meine? Er motiviert seine Mitarbeiter mittlerweile, alles zu erkunden und diesen Platz, wo sein Arbeitsplatz zu finden ist, zu erkunden und kennenzulernen, weil es so schön ist.
Jetzt wird es aber langsam schwierig gerade wieder für mich, glaube ich.
Sein Herz schlägt fürs Meer, also mit Doppel-E. Er kann beim Kochen sogar das Meer hören und riechen, aber nicht sehen. Ist keine Kombüse. Könnte auch eine Kombüse sein. Mhm. Er sagt selber, er braucht wirklich alles dort, wo er ist, nur nicht den Strand. Er liebt vor allem alles, was aus dem Meer kommt. Mhm. Er wurde 2013 Weltmeister der Jungköche.
Weltmeister?
Weltmeister. Das ist nicht schlecht, oder?
Ja.
In seiner Küche gilt, die Saison ist der Chef.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Pass auf, kommt noch besser.
Irgendwo im Leben, was?
Der Rhythmus der Natur bestimmt den Takt.
Ja.
Ist das nicht schön?
Ja, ist schön.
Du hörst gleich zu.
Doch, höre ich.
Er ist so ein Typ. Ganz oder gar nicht. Genuss steht für ihn an erster Stelle. Mhm. Und der Gourmet-Restaurant-Guide hebt hervor, dass seine Gerichte französisch grundiert sind, aber auch regionale Einflüsse haben.
Mhm. Also wirklich saisonal, regional, französisch inspiriert, aber Einflüsse. Banaler oder platter kann man ja bald was nicht mehr formen. Ist es der Berner?
Hä, wie kommst du jetzt darauf?
Ja, wegen Meer, ja. Strand, Wasser und wirklich sinnvolle Regionalität.
Das ich freue mich gerade total.
Das wäre der Berner, also dem mag ich und das stimmt auch, was er sagt. Weil ansonsten finde ich das gerade alles ganz schwierig.
Ja, ist der Berner.
Ist er?
Ja, ich bin froh, dass du drauf gekommen bist.
Ja, geil.
Ja, geil. Guter Typ.
Ja, sehr guter Typ. Sehr guter
weißt
Typ.
Weißt du, wie er mit Vornamen heißt?
Jan Philipp. Ja. Weil das ist der Einzige, den ich jetzt so in diesem Kontext für mich begreifen könnte, dass er auch das Recht hat, genau so zu reden.
Ja,
alles andere wäre sonst für mich sehr viel Marketinggespalle, aber das liegt auch daran, dass ich den JP kenne.
Sieht doch sehr jung noch aus, ne?
Tag auch nicht. Servus. Hi.
Hallo. Sehr schön. Hi. Sehr schön. Ich bin froh, dass du es bist. Nein, weil es gibt ja manchmal so, wo man. Ach, ich hab ja dein Schaffenskreis. Also bitte, mach erst mal.
Nee, erzähl, was du sagen wolltest dann.
Ich habe ja deinen Schaffenskreis. Damals warst du ich will nicht sagen zweite Reihe, aber noch nicht
sichtbar. Kann man schon sagen.
Aber nicht so sichtbar über Johannes King kennengelernt. Wie heißt das Hotel?
Söringhof.
Genau, Söringhof. Und da habe ich eine kleine Tour auch mit Johannes über Sylt gemacht, ein bisschen was gesammelt und das hat Sinn gemacht. Das hat geschmeckt, das hat Charakter gehabt. Da brauchtest du auch kein Abitur für, um das zu verstehen, dass da das wirklich Sinn macht, was dort vor Ort ist. Und in der Tat auch die Schönheit eures Arbeitsplatzes verstehe ich auch. Und auch die Aussage, beschäftigt dich heute mit, das macht auch Sinn. Manchmal ist es denn so, da geht man in den Wald rein und dann sammelt man Chlorophyll in der Blattform und dann
ist halt immer die Frage der Sinnhaftigkeit,
bleibt,
ne?
Das Chlorophyll, ja, Geschmack. Für mich ist immer Sinnhaftigkeit alles Geschmack.
Ja.
Weil wir kochen, um Genuss zu vermitteln und nicht um Nährstoffe zusammenzusetzen.
Nee.
Also glaube ich.
Wir Gastgeber, komplett dabei. Ja.
So, und dann ist manchmal ganz, da wird manchmal Scheiße ganz schön gelabert. Aber in diesem Sinne, was ich eben sagte, das ist so spannend. Saisonal, regional, französisch an, mit was? Was war das? Französisch basiert mit was für Einflüssen?
Regionalen Einflüssen. Einflüssen. Du, Tim, ganz ehrlich, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden.
Banaler kann man es ja gar nicht mehr zum Ausdruck bringen.
Und ganz ehrlich, also wer das
aber
jetzt.
Aber es stimmt so sehr. Aber es stimmt so toll. Es stimmt so. Du weißt ja, ich bin ein Fan eurer Küche, weil ich sie kenne, weil ich sie halt auch. Ich sag mal hier geburtsmäßig, bin ja damit auch groß geworden, ich bin ja Schleswig-Holsteiner. Das heißt, ich bin ein Nordiker und verstehe die Ausrichtung, auch wenn ich jetzt in den letzten Jahren bei dir nicht mehr war. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch weiterentwickelt habt, was gerade so der Signature-Move in der Weiterentwicklung ist. Die Abtrennung von Johannes King, was schwierig ist, weil du warst schon, als du Zweiter warst, Erster. Herzlich willkommen. Wirklich
ja,
freue ich mich sehr. In der Tat ein ganz spannender Vertreter unserer Zunft.
Ja, pass auf, ich erzähle mal ein bisschen was über diese Vertreter.
Der alte Berner.
Ich erzähle mal was über den Vertreter dieser Zunft.
Erzähl mal was.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh wie gut das schmeckt.
Unser heutiger Gast bezeichnet sich selbst als Gastgeber und kulinarischer Impulsgeber. Sein Arbeitsplatz, der Söringhof auf Sylt, ist sein zweites Zuhause. Und bevor sich jetzt der ein oder andere Fiete denkt, Momente mal, der Söringhof, der ist doch dem King. Dem sei gesagt, ha, nicht mehr. Das Zepter ist lange, genauer gesagt seit Januar 2022 übergeben. Der neue King ist der Kronprinz. Und dessen Herz schlägt nun seit vielen Jahren direkt bei den Dünen und dem Meer, eine der berühmtesten Inseln der Welt.
Boah, ist das schön, ich sehe das gerade auf dem Bild. Habe ich übrigens neulich kein Zimmer gekriegt, ne, obwohl ich sehr lange im Voraus angefragt habe.
Hast du auch dich mit Melzer gemeldet?
Ja, ich bin sogar über Johannes gegangen. Auf der Hochzeit von Scooter. Was?
Ich muss so lachen, dass da wirklich die komplette Gästeliste mit Sitzordnung in der Bildzeitung gestanden ist. Vom HG Baxter, klar.
Ja, gut, dann ist
klar. Dein Tisch hieß ja auch noch Pony Club.
Ja, aber das wäre auch wirklich frustrierend gewesen, wenn ich jetzt zu Gast war und jeder Name ist genannt, nur nicht deiner.
Jeder Name war genannt.
Hat mich neulich genervt. Da war ich auf einer Internetseite nur ganz kurz und da waren so Prominente, die auch während der Europameisterschaft im Stadion waren. Jede Bumsbirne ist da genannt. Ich habe da sogar gekocht und bin nicht genannt worden. Das ist Promi-Frust.
Ja, wirklich?
Ein bisschen. Nicht wirklich, aber ein bisschen.
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
Oder weil sie denken, ich bin richtiger Fan.
Aber warum hat Tim kein Zimmer im Söringhof bekommen?
Das frage ich mich auch.
Du, wenn die Zimmer voll sind, sind sie voll. Das nützt ja nichts. Aber du hättest gerne auch zu uns kommen können, wenn du die Nachtschicht übernimmst mit den Kindern. Also meine Frau würde ja sagen. Das ist ja kein Thema. Du kriegst ein Gästebett.
Ist schon auch das Konzept, wenn man dann übers Wochenende nach Sylt fährt, auch mal eben die Füße baumeln lassen kann, sozusagen.
Ich verstehe will, das Problem, ich, aber das wäre die Lösung gewesen.
Dann will ich ja nicht noch die Probleme anderer Kinder, aber, anderer Menschen.
Wohnt ihr im Söhlinghof?
Auf keinen Fall. Nein. Ich liebe das Haus und ich liebe die Tür dazwischen, ja. Ist alles wunderbar. Ja.
Also smart, auch schlau, merkt ihr das.
Die DNA des Hauses ist lange verinnerlicht und den Frieden oder eher gesagt das Verständnis mit der Insel Sylt schon lange getan. Jan-Philipp Berner ist ein Typ der Emotionen. Er hat Gefühle, die er zeigt, Werte, die er lebt, Liebe, die er vergibt. Diese Liebe steckt er neben seiner Familie am liebsten in Kontraste und Vielfalt. Wert, beispielsweise, sagt Jan-Philipp, setzt sich für ihn nicht durch den Preis zusammen, sondern durch Qualität. Diese kann sehr kostenintensiv sein, muss sie aber nicht. Ein Beispiel? Na gut, weil ihr es seid, Fietes. Die Kräuter, die ein Teammitglied jeden Tag bei Wind und Wetter für die Gäste sammelt, haben für Jan-Philipp den gleichen kulinarischen Wert wie beispielsweise ein besonderer Champagner. Am Ende, sagt er, liegt es natürlich an ihm und seinem Team aus den Ressourcen, etwas ganz Besonderes zu gestalten. Und dieses ganz Besondere geht dann 1:1 in den Gastraum. Die Gerichte, kreiert für seine Gäste, kreiert für Momente, kreiert für das Konstante oder wie es Jan-Philipp Berner nennt, einen Anker. Da wir in einer Zeit leben, in der sich sowieso alltäglich alles ändern kann. Hier ändert sich nichts, zumindest was die Begrüßung angeht. Und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Jan-Philipp Berner.
Herzlich willkommen.
Und ich würde euch beide ganz zu Beginn mal etwas fragen, weil dein Restaurant ist ja nicht nur Restaurant, sondern auch Hotel.
Ja.
Und es gibt ja eine Neuerung in der Welt der Hotels, in der sogenannten Dachregion. Es gibt ja jetzt von Michelin eine neue Auszeichnung, die Michelin Keys.
Wirklich?
Ja.
Seit Mittwoch. 2 Tage alt, ja.
Das kann nicht sein.
Das ist doch das Faszinierende. Ich bin
da musst du mal die Spatzen überprüfen, die dir doch beruflich Dinge zuflüstern müssen.
Aber ich rede doch mit niemandem über Kulinarik. Das ist so, wenn ich Feierabend habe, dann reicht das auch. Das ist ja wirklich das Spannende. Deshalb mache ich ja den Podcast, damit ich immer wieder informiert bin.
Also ich bin schockiert, ist aber auch egal. Wir haben uns gedacht, wir servieren heute mal Tee für den feinen Herrn Berner, für den feinen Herrn Melzer und für den feinen Herrn Merget.
Weißt du, dass ich das wirklich das letzte Mal gemacht habe im Säulinghof?
Was?
Tee.
Ja, das weiß ich natürlich, deswegen kommt
das
Tee.
Das weißt du gar nicht.
Recherche,
Digga. Ich weiß aber auch nicht. Also Michelin macht jetzt auch
Schlüssel. Darfst dreimal raten, wer das letzte Zimmer neulich bekommen hat, als du eins wolltest. Das ist ein Tee, den unsere Julia in Vietnam gekauft hat.
Richtig, aus Hanoi.
Und hier ist er.
Hanoi.
Ja. Hanoi. Ja, die Michelin.
Welcher Dialekt sagt so Hanoi?
Ja, moi.
Hanoi. Was ist das? Schwäbisch, ne? Hanoi?
Dings, glaube ich. Saarland.
Sagen die nicht so Hanoi?
Ja, so Familie Heinz Becker.
So, alles gut bei dir. Hanoi.
Ach so.
Ist das nicht so? Ich glaube ja, ne? Schwäbisch, ich glaube es, ja.
Hajo. Hey, so Heidelberg und so.
Also, liebe Grüße an die, also ich mag die Schwaben, ne? Aber Schwäbisch ist wirklich natürliche Geburtenverhütung.
Das geht gar nicht.
Oder?
Ja.
Ich finde es ein ziemlich charmanten Dialekt.
Wirklich?
Ja, ehrlich. Also, das ist nicht sexy. Das ist nicht sexy, aber ich finde es echt charmant.
Nee, ich habe so Schwäbel. Also wenn hart Schwäbel. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie, du, also in den alten Zeiten irgendwie da
ich bin voll bei dir.
Du gehst nach Hause irgendwie so und dann wird
aber ist das nicht häufig auch an
Musik und dann irgendwie kommt da das IT-Shirt, dann lass es doch reinlaufen oder irgendwie so.
Also es gibt jetzt jedenfalls die sogenannten Michelin Keys in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Die wurden vergeben, ähnlich wie.
Wie viel kann man dann kriegen? Auch 3?
Auch 3. Und die sind auch vergeben worden. 2, also ein Michelin-Stern, ich habe es dir aufgeschrieben, steht für.
Ja, das lies mal vor, bitte.
Ja. Ein ganz besonderer Aufenthalt. Soll ich auch die Copy darunter vorlesen?
Also wie sich würde das mich schon mal interessieren, weil ich, also beim Stern weiß ich es ungefähr, aber,
also pass
aber
auf. Beim. Ein Michelin-Key, ein ganz besonderer Aufenthalt. Ein mit einem Key ausgezeichnetes Hotel ist ein wahres Juwel mit eigenem Charakter und eigener Persönlichkeit. Es kann aus der Reihe tanzen, etwas anderes bieten oder einfach eines der besten seiner Art sein. Der Service geht immer einen Schritt weiter und bietet deutlich mehr als vergleichbare, teurere Einrichtungen. Teure Einrichtungen.
Okay.
2 Michelin Keys, ein außergewöhnlicher Aufenthalt. Ein Hotel mit 2 Keys ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich.
Nur ganz kurz, hätten wir jetzt eine Nennung eines Hotels mit einem Key?
Ja, ja? Kannst du wissen?
Ja,
jetzt
sag
schon?
Mal. Ja, sag mal bitte. Also Deutschland, ne? Jetzt.
169 sogar. Hotels haben einen Key erhalten.
Für 3 Länder ist eigentlich nicht viel. Im Verhältnis zum Michelin-Stern ist es wenig, was sie vergeben haben.
Ja, aber ich wollte ja erstmal
gucken. Also wir nehmen zum Beispiel das Wilmina Hotel in Berlin, den Bayerischen Hof in München,
ein.
Das Volkshaus in Basel, Schloss Schauenstein oder Hotel Goldener Hirsch.
Oh, das ist aber krass. Also Schloss Schauenstein und Bayerischer Hof in eine Kategorie zu packen.
Ja, das ist ja auch eine wilde Zusammenstellung, ja.
Ich kann, also ich,
oder? Gut ab, da beschäftige ich mich
mal ein bisschen. Ich zitiere jetzt aus der Presse.
Ja, ist aus der Pressemitteilung. Okay, nächstes, zwei.
So, zwei Michelin-Keys. Gab es 85 Mal.
Für die Dachregion.
Ein Hotel mit zwei Keys ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Ein unvergessliches Erlebnis für Reisende ist garantiert. Das Haus hat Charakter, Persönlichkeit und Charme. Es wird mit offensichtlichem Stolz und großer Sorgfalt geführt. Ein auffälliges Design oder eine auffällige Architektur sowie ein echtes Gespür für den Ort machen dieses Hotel zu einem außergewöhnlichen Ort für einen Aufenthalt. Beispiel hier, Söhlringhof zum Beispiel. Mhm. Mit Zweien wurden weiterhin ausgezeichnet das Severinsresort und zwar Louis C. Jacob, Kempinski Taschenberg-Palais, das Telegrafenamt in Berlin, das ist ja ganz neu zum Beispiel.
Ja, sehr, sehr gehypt gerade, ne?
Ja, Patrick Hellmann Schlosshotel, Hotel de Rome, hat mich gewundert. Ich finde, das ist ein bisschen so.
In die Jahre gekommen.
Ja, in die Jahre, genau so. Bisschen in die Jahre gekommen. Ritz-Carlton in Berlin. Beispielsweise.
Krude Mischung. Okay, weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt auf drei.
Ein einzigartiger Aufenthalt. Bei einem Stern ist ein Reisewert, ne? In diesen Häusern dreht sich alles um Erstaunen und Genuss. Sie sind das Nonplusultra an Komfort und Service, Stil und Eleganz. Ein Hotel mit drei Keys ist eines der bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten Hotels der Welt. Und ein Ziel für die Reise des Lebens. Hier finden sich sämtliche Aspekte wahrhaft großartiger Gastfreundlichkeit. Jeder Aufenthalt bleibt lange im Gedächtnis und in den Herzen der Reisenden.
Und das wäre?
So, drei Michelin Keys haben erhalten 17 Hotels.
Hotel also in Deutschland sechs.
In Deutschland, dann sind wir in Deutschland die.
Hotel Traube Tonbach. Aha. Natürlich unsere guten Freunde vom Hotel für Jahreszeiten.
Aha. Die habe ich übrigens neulich auch als Hotelempfehlung gegeben, obwohl sie so teuer sind. Und normalerweise, also was heißt teuer, ne? Also hochpreisig, sind ja nicht teuer, aber sie sind hochpreisig. Und normalerweise gebe ich keine hochpreisigen Empfehlungen, weil das finde ich immer so ein bisschen arrogant, aber da kommst du einfach nicht drum herum. Nächstes.
The Fontenay. Althof Seehotel Überfahrt. Das am Tegernsee, glaube ich. Mhm. Schloss Elmau, Luxury and Spa and Cultural Hideaway. Mhm. 1, 2, 3, 4. Mehr haben sie jetzt hier nicht aufgezählt.
Das waren ja auch die sechs.
Ah, das waren die sechs.
Ja.
Wunderbar.
Also da sind natürlich alle ganz klar zu Recht in der Liste vertreten. Also da ist keiner, wo du sagst, nö, aber bringt keine Leistung, das überhaupt nicht. Aber es sind krude Kombinationen und es sind so in ein, zwei Elementen. Ja, kann man. Tut wenig für den Nachwuchs an der einen oder anderen Stelle.
Ich weiß nicht, also ich war eingeladen auf der Gala.
Ja.
Das war eine ganz witzige Atmosphäre.
Also war schön.
Die Atmosphäre davor war witzig beim Aperitif da. Also zum einen, es waren nur 60 Leute oder so, auch nur 20 Hoteliers. Auch eine relativ bunte Mischung. Und insgesamt, ja, ein paar Journalisten halt. Und wir guckten uns alle so an und sagen so, wir wissen irgendwie nicht so genau, was wir wollen.
Ja, ja.
So,
ja, genau.
Also wirklich so.
Das habe ich auch. Ich sitze hier
also,
gerade ratlos.
Okay, Michelin Keys, das ist wir, also natürlich kannst du auf der Website lesen, worum geht's dann auch. Aber irgendwie, klar, es ist einzigartig, es ist erstmalig. Du kannst eben auch draus lesen, das ist natürlich, und das macht schon Sinn. Also ja, am Ende wollen sie sicherlich auch irgendwie Geld verdienen, aber es macht natürlich schon Sinn, prinzipiell Menschen, die Genuss suchen. Nicht jedes Hotel hat, Restaurant hat ja ein Hotel. Und im Zweifel musst du ja auch irgendwo schlafen in Berlin, wenn du zu Tim Rauer möchtest.
Ja.
So, und dass du da vielleicht eine Orientierung bekommst, dass das Match, kann ich mir ja gut erklären. Und aber es wusste keiner, wo ist der Schwerpunkt? Worum geht es? Also was fällt damit rein? Sind da auch vielleicht absolute Spitzenrestaurants rein, wo du eigentlich schläfst du da, frühstückst und dann reist du nach einem Tag wieder ab? Ist es eine Ferienhotellerie? Das sind ja schon unglaublich viele Möglichkeiten. Und so mit der Gala hat sich das Stück für Stück ein bisschen aufgeschlüsselt.
Ja.
Und das war schon ziemlich spannend, weil es echt eine echte Aufregung im Raum war für alle. Die ganz großen Jungs und Mädels sind da noch ein bisschen auf dem Arschbacken rumgehopst. Das war schon witzig, ja. Und Ich finde es mega cool. Also zum einen eine riesige Auszeichnung für alle. Ich denke mal,
aber brauchst du nach Relais und Chateau oder anderen über Auszeichnungen ein weiteres Kriterium?
Ja, du kannst mit allen streiten. Aber also was mir, ich sag jetzt mal mir als kleines Haus, ist es natürlich toll, weil bei den Restaurants haben wir so viel zu feiern. Es gibt so viele Restaurant-Guides und wenn du einen guten Job machst, hast du die Möglichkeit, irgendwie eine Auszeichnung zu bekommen. Das ist toll, das kannst du mit dem Team teilen. Mhm. So, was gibt's in Hotels? Dann hast du irgendwie 4 Sterne Superior, 5 Sterne. Aber das feierst du ja nicht mit dem Team. Und am Ende sind das ja auch alles Auszeichnungen, die kannst du kaufen. Ich kaufe mir einen besseren Föhn, ich kaufe mir ein Spa, ich sorge dafür, dass ich ein Nachtportier habe. Das sind alles Dinge, die du einfach materiell kaufen kannst. Und das, was die eben probiert haben, so wie ich es verstanden habe, ist eben, und das ist das, was die meisten vergessen, der Michelin ist nicht für die Küche da. Der ist für Gäste da zur Orientierung. Und wenn ich Gast bin, möchte ich wissen, stimmt Preis-Leistung? Also du kannst ja für viel Geld etwas kaufen, aber ob es dann leistungsgerecht ist, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Welche Servicequalität ist da geboten? Also diese Wärme in so einem Raum, die du ganz schwierig irgendwie auch einpacken kannst.
Ja, aber da muss ich widersprechen, da seid ihr bei 3. Fertig.
Geh gerne in die Jury, ich sag nicht nein.
Ich hab bei euch so wunderschön und so persönlich betreut mal gewohnt, irgendwie mit, was ich gerade sag, mit dem Tee, mit dem Sitzen, mit dem Ambiente, mit der Fähigkeit bei euch herausragend zu essen, mit der Liebe zum Detail, Fahrräder und Regenmantel, weißt du, so einfach so, nicht einfach nur Dinge, die man kauft, sondern das Geschichten erzählen in dem Ambiente, das ist so, das gibt es, also und da geht es nicht unbedingt um die Damastbettdecke, keine Ahnung, nach welchen Kriterien. Genau, ja. Deshalb sage ich Schauenstein, wenn du wirklich beim Kaminar, das ist schon exorbitant besonders. Das ist vielleicht nicht mit dem gleichermaßen mit dem Alzerzimmer Präsidentenlounge im Jahreszeiten zu vergleichen, weil die einfach noch ein anderes Backup haben für ganz viele Servicedienstleistungen. Aber das ist so, boah, das inhaliert. Und das ist, glaube ich, hat nichts mit Geschmack zu tun. Ich glaube, das hat was mit der Fähigkeit, Gast zu sein, auch zu tun, aufzunehmen. Ne? Also ich kann verstehen, warum Bayerischer Hof und Hotel 4 Jahreszeiten sich unterscheiden, weil ich denke auch, dass der Bayerische Hof braucht wieder 1-2 Jahre, um wieder diese persönliche Grandesse zu entwickeln, was sie ja gerade auch machen mit dem Modernisieren, auch mit der Führung, da wieder ein bisschen mehr am Gast dran zu sein und sich nicht auf der Adresse, und das meine ich gar nicht so negativ, wie es gerade rüberkommt, auszuruhen. Da hat einfach das Jahreszeiten konsequent immer wieder. Aber wenn es um ein Grand Hotel, also nochmal, auf eine Art und Weise seid ihr ein Grand Hotel für mich. Auf eine Art und Weise.
Ja, also.
Ihr habt Abholservice, ihr habt die dicke Karre. Aber nochmal, das Besonderste sind Fahrräder. Und das Besonderste ist, dass ihr ein Angebot habt, was ich, wenn ich auf Sylt bin, habt ihr ein Angebot, was eben nicht bei der Haustür aufhört und ein Hotelangebot auf einer Insel, sondern ihr holt die Insel so konsequent mit rein, dass das eigentlich, wenn man sich leisten kann, kann man ganz deutlich sagen, das ist ein einzigartiges Hotel auf der Welt. Das ist das andere Ding, und das meine ich auch wieder nicht, bitte nicht negativ verstehen, nur weil ich mal irgendwas sage, was es nicht hat. Wie heißt das Hotel in List?
Arosa.
Danke. Das Arosa ist ein Arosa-Hotel. Das ist ein Arosa-Hotel auf Sylt. Aber da ist, wenn du ins Arosa reingehst, bist du nicht, wird kein Sylt im Arosa nee. Erzählt.
Ja, aber da muss man auch.
Ich meine, da würde ich nicht negativ. Ich würde es einfach nur sagen,
warum ich
sowas wie euch denn herausragend finde und 3 Keys, weil wenn ich nach Sylt fahre und ich diese ganze Geschichte habe mit nicht nur gekauften Luxus, wie du es gerade nennst, sondern eine Geschichte, dann kann man sagen, aber es ist ja auch nicht schlimm. Die haben ihre Kriterien. Ich finde, bei den 3ern ist das ein bisschen eindimensional.
Ja, weiß nicht. Ich glaube, am Ende, was sie natürlich damit einfangen, ist, das hat ja auch was mit Zeitgeist zu tun, dass du nicht nur Sachen suchst, die du kaufen kannst, sondern irgendwie, dass du ja irgendwie aufgehoben werden möchtest und diese weichen Faktoren hast. Und wenn sie probieren, das mit einzufangen.
Kannst du nochmal drei Keys, entschuldige?
Ja, nee, weil die, am Ende ist es ja auch die Vielfalt. Stell dir mal vor, du wärst in Hamburg und hättest keinen Italiener. Du würdest doch durchdrehen.
Ja, aber das
nee, weißt du, nicht jeder, der in Hamburg ist, muss Hamburg einfangen.
Nenn nochmal bitte 3 Keys.
Ein einzigartiger Aufenthalt. Ja. In diesen Häusern dreht sich alles um Erstaunen und Genuss. Mhm. Sie sind das Nonplusultra an Komfort und Service, Stil und Eleganz. Mhm. Ein Hotel mit 3 Keys ist eines der bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten Hotels der Welt und ein Ziel für die Reise des Lebens. Hier finden sich sämtliche Aspekte wahrhaft großer Gastfreundschaft. Jeder Aufenthalt bleibt lange im Gedächtnis und in den Herzen der Reisenden. Also superlativ.
Ja, nenn nochmal die 3.
Wie die drei?
Sechs.
Ja, sechs Hotels.
Mhm. Die sechs Hotels, die drei Keys bekommen haben, sind das Hotel Bar Reis, das Hotel Traube Tonbach, das Hotel Vier Jahreszeiten, The Fontenay, Althof Seehotel Überfahrt und Schloss Elmau.
So. Mal abgesehen von Schloss Elmau, was einen stark ausgeprägten Familienaspekt auch hat und was in Nature, aber auch natürlich durch bestimmte Sachen, ist doch, und das meine ich so ein bisschen damit, wenn du jetzt diese sechs Hotels hörst, klingt das nicht ein bisschen nach Ü50? Und das ist das, was ich gerade nur daran ein bisschen kritisiere. Ne? Das klingt das nicht.
Zu
das
jedem
ist
Hotel
kein,
steht
das
auch noch ein Satz.
Ja, ich frage nochmal, die sind herausragende Hotels, die stehen auch zu Recht drin. Aber ist in dieser Wertung nicht ein bisschen, also das meinte ich eben, ist das eine Motivation? Weil das sind richtig Rich-Bitch-Hotels. Also von
ja, die sich von über Jahrzehnte aufgebaut haben. Ja, und
das
ist
auch.
Bitte?
Habt ihr aber auch.
Ja, aber ich denke, weißt du, du musst den Leuten ja auch ein bisschen Anreiz geben. Lass uns doch mal alle ein bisschen strecken. Am Ende lebt das ja auch von der Competition dann auch. Und prinzipiell, ich sage jetzt mal, die großen
ist jetzt noch nicht so alt.
Ja gut, aber wird vom Milliardär gekauft. Also das Ding ist vom Milliardär gebaut. Da ist jetzt kein Herzblut drin im Sinne von dieser. Also das meine ich jetzt nicht blöde. Nee,
aber
der Eigentümer,
aber du musst ja auch die Geistens dieser Welt bedienen, die sagen, okay,
das was ist das? Aber deshalb, wo ist die Durchmischung? Wo ist die Inspiration für den Nachwuchshotelier? Wo ist die Inspiration wie jemand wie Jan Philipp, der sagt, oh Alter, wenn ich in den Wettbewerb rein will und ich werde immer nur zwei bleiben, weil in diese Kategorie kann ich gar nicht nach oben pumpen.
Der gerade erst angefangen.
Ja, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, aber ist ja
da fehlt mir gerade so ein bisschen.
Ich sehe das komplett anders.
Okay, cool.
Ja, ich sehe das komplett anders. Ja. Ich sehe das hochmotivierend und ich denke auch, weißt du, so manche Sachen, es gibt halt Dinge, die sind in einer anderen Liga. Aber du musst auch Leute haben, die andere Möglichkeiten haben, um die Grenzen zu verschieben dann. Mhm. Also wir müssen halt jede Schnitzel selber braten, um dann eben auch wieder eine schöne Gardine zu kaufen. Und ich finde das total geil, dass wir am Limit von dem sind, was wir wieder investieren können, aber eben auch begrenzt. Und andere haben andere Möglichkeiten und da freue ich mich, weil am Ende ich bin ja genauso gerne Gast wie Gastgeber. Und ich finde, es gibt nichts Geileres. Ich gehe in ein Top-Restaurant und ich weiß, ich zahle einen Haufen Kohle und am Ende subventioniert mich der Blödmann noch mit 500 Euro. Ist doch geil. Davon gibt's genug Häuser. Ne, wo einfach Menschen sind, die einfach die Möglichkeiten haben, etwas zu unterstützen. Und da profitierst du doch eigentlich als Gast. Also du gibst relativ viel Geld aus und weißt eigentlich, dass ich noch supported werde. Ja, das kenne ich in Kopenhagen-Restaurants oder so. Das ist ja eigentlich
das ist ein intrinsischer Blick, den du hast, den ich auch total nachvollziehe. Was er sagen will, ist, dass man, wenn man manchmal geht man in einem Hotel oder von einem Investor betriebenes Spitzenrestaurant, wo praktisch der Koch nicht der Selbstständige ist oder der Betreiber nicht, sondern ist ein Angestellter. Dass da teilweise das Essen subventioniert ist, also das, was du genießen kannst, ist finanziert durch diesen Investor. So, weil sie nicht im Rahmen der Wirtschaftlichkeit
arbeiten. 500 Euro.
Das ist aber für mich so als Gradmesser der einzige vergleichbare Wert. Weil wenn ich mir was kaufen kann, kann ich mir was kaufen, dann ist diese Leistung anders zu bewerten. Für mich. Das darf eine Sonderkategorie geben. Ich finde aber eben, und das ist doch die Innovation, wir brauchen doch diese Vorbild, so dass jemand sagt, Alter, guck dir mal den Berner da an auf Sylt mit seiner kleinen Bumsbude. Irgendwie, was für ein Level der da bringt, das ist doch bitte höher zu werten für mich persönlich. Ja. Entschuldige, wenn ich da so insistiere und dir auch widerspreche. Das ist doch bitte höher zu werten als ein Restaurant in einem Hotel, wo ein, und das meine ich jetzt nicht gegen die kulinarische Leistung, oder es muss doch gesondert, sagen wir es so, nicht höher, es muss doch gesondert gewertet werden, wenn jemand selbstständig seine Miete versucht zu erarbeiten, einen Preisdruck hat, nicht alles gleich kaufen kann, über Kreativität arbeiten muss, um ein ähnliches Bild zu erzielen, als wenn jemand sagen kann, ich kaufe mir jetzt hier und heute einen Weinkeller zusammen, der einen Wert hat von 500.000 Euro, damit und die teuersten Gläser dieser Welt und ich ist mir doch egal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich habe alle Zeit der Welt, das auf Niveau zu bringen, als jemand, der in der Existenzgründung ist, der ein kleines Unternehmen hat, der vielleicht so ein bisschen, deshalb bewundere ich ja Tim so sehr.
Aber
ja, unter anderem. Aus nichts halt. Und das bewundere ich. Verstehst du, was ich meine?
Und das stimmt auch wirklich.
Und was?
Der kommt auch wirklich aus diesem Nichts.
Wenn ich ihm die Geschichte glauben darf, hat er, vielleicht gibt es da ein, zwei Leute, die ein bisschen unterstützen. Aber ich weiß es halt nicht.
Okay.
Deshalb bewundere ich auch andere Leute, wenn ich denen Glauben schenken darf, dass sie aus dem Nichts selber was aufgebaut haben und dort eine Leistung, eine auffällige Leistung haben. Und vielleicht sollte man aufhören, mehr bewerten, höher bewerten, sondern vielleicht gesonderter bewerten. Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. Ich muss sagen, ich sehe es einfach einen Tick sportlicher, weißt du? Das ist so, wir stehen ja in so einer Art Öffentlichkeit auch, ne? Und wir genießen das alle, wenn wir dann unsere Anerkennung und unsere Wertschätzung bekommen. Und genauso musst du akzeptieren, dass jemand anderes, der etwas bewertet, was anderes besser findet als dich, ja, halt. Da musst du halt, also, nein, deshalb, who cares? Das, nein, ist wirklich nicht dran.
Deshalb, ja. Also eben das,
nein, auch, ich verstehe, bin ja auch da, subjektiv.
Auch da verstehe auch ich. Das beschneiden, ja, auch die Subjektivität meiner Bedürfnisse, ja, beschneiden, ohne
ich wenn und aber. Ich verstehe eben auch, dass die ja, egal welche, muss man ja sagen, egal was gerankt wird, das gibt es ja auch in allen Bereichen, musst du ja gar nicht Gastronomie und Hotellerie ziehen, dann auch, ich verstehe ja, dass du gewisse Dinge relativ glatt ziehen musst, damit sie nachvollziehbar bleiben. Und wenn du zu diversifiziert wirst, dann wirst du einfach zu viel Nische und dann schnallt der Allgemeine nicht, der sich vielleicht nicht tagtäglich damit beschäftigt. Also bin ich bei dir zu 100% dann auch. Ich verstehe aber auch, dass manchmal die Dinge einfach wirklich, ja, dann vermischen sich schon mal verschiedene Sachen, die eigentlich gefühlt oder emotional oder vielleicht auch faktisch in zwei verschiedene Schubladen gehören. Ich denke so,
das habe ich ganz selten in Gesprächsrunden. Du bist so kacke nett und du hast dabei auch recht.
Ja, das ist. Bei mir ist das doch so im Prinzip.
Was?
Dass ich kacke nett bin und auch noch recht habe.
Nee, eben nicht. Irgendwo, du hast auch überhaupt, also relativ wenig Kompetenz.
Aber das davon ist jetzt schon nett Menge. Heute, ne? Davon so. Habe ich eine ganze Menge.
Ja, aber das, was du
das sagst, wollte ich mal live hören. Könnt ihr weitermachen?
Deine Argumentation, die du gerade bringst, lässt mich verschweigen, lässt mich verstummen. Finde ich gut.
Stark. Ich habe zwei Fragen. Finde
ich wirklich, habe ich selten. Normalerweise investiere ich da weiter und du hast mir gerade den Zahn gezogen. Du hast mich mir sozusagen auch ein bisschen den Spiegel vorgehalten, was ich den anderen vorwerfe. Muss ich sagen, nervt mich gerade richtig und ich finde, du kannst dann jetzt auch nach Hause fahren. Und dann möchte ich wieder.
Dann kriege ich noch einen Autozug. Sehr gut.
Ja, ja. Oder?
Aber ist natürlich auch stark, Tim, dass du das zugeben kannst.
Nein, aber ist ja so. Ich sitze hier gerade und denke so, ja, irgendwie, ja, scheiße, der hat recht. Geheilt. Mag ich nicht. Nee.
Wer weiß, wann wir auf die zurückgreifen.
Ja, aber ich krass, zwei Fragen. Das ist jemand, der sauber, also toll.
Ich habe zwei gut. Fragen.
Kennt ihr das nicht, dass man auch manchmal sagt so,
ah, scheiße.
Nee, aber wenn man so einen Arschloch vernuschelt.
Von dir kenne ich das nicht.
Ich habe die eigentlich bisher von dir immer relativ laut gehört. Also ich wusste nicht, dass du jetzt nuschelst.
Nee, deshalb bin ich auch genervt gerade. Weil ich noch nicht mal mehr, ich kann ja auch nicht mehr sagen, nee, habe ich recht, sehe ich anders. Weil du hast innerhalb von 5 Minuten mein Bild geändert und das ist smart.
Erwarten wir mal.
Ja, nächste Woche habe ich es auch wieder vergessen. Da bräuchte ich jetzt schon eine dauerhafte Therapie und noch mehr Leute wie dein kleiner Kunde.
Ich setze mich mal mit Jan Philipp zusammen und dann erzählt er dir über mich. Mal gucken, ob du dein Bild auch änderst.
So.
Ich habe zwei Fragen. Wenn ein Restaurant oder wie ihr sagt, ein
Warum
Restaurant.
Warum sagst du eigentlich an der Stelle, ich habe zwei Fragen? Erstmal hättest du eine Frage.
Ich habe zwei Fragen hier aufgeschrieben. Achso, jetzt kommt die erste. Gut,
ich habe zwei Fragen aufgeschrieben.
Ja, ich habe zwei Fragen.
Ich habe zwei Fragen für den Rest des Podcasts, wäre relativ
mein
wenig.
Fehler. Ich habe zwei Fragen natürlich aufgeschrieben. Natürlich dein Fehler. Ich habe zwei Fragen aufgeschrieben. Hier kommt die zweite.
Entschuldigung, ich muss das jetzt an dir auslassen.
Übrigens, der Tee schmeckt sensationell.
Der ist richtig gut.
Der ist wirklich gut. Schöne Grüße nach Hanoi.
Wirklich gut.
Geiles Tag. Ja. Hanoi. Kann man das hier kaufen unten, oder? Kann man das hier kaufen unten? Ich trinke nie Tee, aber es schmeckt wirklich sehr gut.
Du trinkst nie Tee?
Nee. Das ist ja nichts Halbes, nichts Ganzes.
Wirklich?
Nee, was ist das denn?
Was?
Und da muss ich die ganze Zeit auf Toilette. Da habe ich keine Zeit da.
Ja, guter Punkt.
Ja, aber das
ich kann Kaffee trinken, bis der Arzt kommt. Bei Tee, eine Tasse Tee, ich freue mich auf die Pausen gleich.
Digga, das ist einer der Gründe, wenn ich zu euch kommen würde, das würde ich ja so einen Scheiß auf den Champagner. Weißt du, was ich dir empfehlen würde, wenn ich mal einchecke, wenn ich mal wieder ein Zimmer bei euch kriege, was ich so jetzt auch bald, so bald nicht mehr machen möchte.
Bei leise.
Genau, was? So, und dann kommst du an, dann klopft das und dann kommt so der kleine Wagen an und dann wird dir genauso wie hier Tee und jetzt ganz wichtig, Candyszucker. Mhm. Wenn du Tee ohne Candyszucker servierst, auf Sylt, ja, dann bist du für mich ein kultureller Barbar.
Trinkst du das Zeug dann so süß wie diesen türkischen Nein. Apfeltee oder nur ein bisschen?
Kann ich nur ein bisschen. Ich, ja, okay, ich will das nur haben. Ja. Ich will das einfach, es gehört
fürs
nur
Gefühl.
Das, ja, fürs ja, okay, Gefühl. Verstehe. Das ist nämlich eine Kindheitserinnerung, die ich früher hatte. Meine Großeltern hatten ja eine Wohnung damals, ich glaube, in der Gartenweg, Gartenstraße in Westerland. Nicht groß, 60 Quadratmeter, aber nicht mal 60 Quadratmeter, zwei Zimmer.
60 ist bei uns, also Großgrundbesitzer, also.
Ja, ja, aber damals waren das ja noch, das waren ja noch vor Kampenzeiten.
Die hätte man gerne.
Da hat sich der Reichtum auf Kampen bezogen. Und da sind wir immer ins Witthüs gegangen.
Ja, gibt's noch.
So, und da gab es immer heiße Schokolade oder Tee mit Candyzucker. Und auch teilweise an diesen Stäbchen, die man sonst immer nur so in touristischen Läden kann. Und dann so eintauchen und einmal so ab. Und der Tee muss gar nicht süß sein. Ich mag ja auch nicht so süß. Aber Candyzucker finde ich schon. Und dann hasst er mich.
Ja, nee, im Alltag. Ich habe einen Freund, nicht, nee,
ich Freund hab in Hamburg. Ich habe auch gerade über dich gesagt. Ja, so, sag ja, bitte nicht nee an dieser Stelle.
Entschuldigung, Tim. Ja, so. Ja. Wow. Ich habe einen Freund in Hamburg, der hat uns mal in die Welt der QR-Tees reingenommen. Das war schon spannend, weil das
was?
diese QR-Tees, diese wirklich ganz speziellen in Amphoren gereichten Tees und so.
Ich bin froh, dass wir gerade mal QR-Code kennen.
QR-Code?
Wow, ich wusste, dass er kommt. Ich habe ihn mir verkniffen.
Ja, das ist der QR-Tee.
Das ist der Unterschied.
Das ist so.
QR?
Ja. Es gibt, also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der hat uns mal eingeladen zu Hause, hat er für uns gekocht und vorher hatten wir eine Teezeremonie und wir denken, was ist für ein Scheiß, er hat so einen geilen Weinkeller, ne? Und dann haben die da angefangen und der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Jetzt probier mal den Third Flash, das ist unglaublich, aber den darfst du nur bei 32 Grad aufbrühen. Und das war eine Welt, die sich mir komplett, die war komplett verborgen und es ist so krass, was im Tee steckt, aber es ist eben nicht kurz, ich nehme einen guten Ronnefeld-Tee, brühe das Zeug auf, das ist eine andere Welt, also es ist wirklich eine andere Welt, aber diese Welt kann ich nicht im Alltag und kenne ich auch nicht so im Alltag. Darum ist Tee dann so ein Mittelmaß, da habe ich keinen Bock drauf. Man trinkt lieber Wasser.
Auch der Tee im Söderinghof?
Nein, das sind schon gute Teesorten, aber ich habe jetzt keinen Teesommelier, der dann irgendwie mit 97 Grad einen Second Flash beim Frühstück macht, wenn wir gerade irgendwie alle Zimmer da haben. Du musst irgendwie auch realistisch bleiben. Ich glaube, wir sind wirklich an der Grenze, was man so faktisch leisten kann für den Gast, aber du darfst dich halt nicht verzetteln dann auch. Wir haben 60 Mitarbeiter für 30 Gäste, also ist schon ziemlich schizophren.
Habt ihr so eine Nespresso-Maschine bei euch auf den Zimmern?
Nein.
Ey, Moment, warum sagst du gut und warum sagst du so abschätzend? Nein, es schmeckt doch. Und die Leute feiern das, weil sie wissen, hier ist etwas, was sie gut.
Ja, weil es Kulturverlust ist. Dann kannst du in Zukunft auch heiße Hexe einbauen.
Nein.
Doch. Nee. Packst du drei Burger rein und dann eine Mikrowelle und dann machst du das Ding.
Also
rein.
Hier wird jetzt in den Kommentaren wieder stehen, was wie wenig Ahnung der Merget hat und dass der Melzer so recht hat. Ich glaube, es ist genau umgekehrt.
Ich keine Ahnung habe und du recht hast oder was? Oder was meinst du?
Im Hotel für Jahreszeiten steht auf jedem Zimmer, natürlich, und wir reden hier von drei Keys, eine Nespresso-Maschine. Ja. Und das ist auch gut so, dass da keine von. Was ich steht. Also
aber ist das nicht viel schöner? Kennst du das noch früher irgendwie so? Ich benutze es ja auch, weil es schneller geht.
Eben.
Aber war das nicht früher schön, morgens ans Telefon zu gehen? Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee nach oben.
Unsere Gäste machen
so,
das.
So, dass die dann, Espresso. Und dann kam wirklich noch, ich weiß es noch, irgendwie so, dann kam diese kleine Kaffeekanne, der aufgebrühte Kaffee. Bestimmt es roch schön, so ein bisschen, es hatte so ein bisschen mehr bestimmt, nicht. Es ist einfach ein romantischer auch, Blick, so wie früher war Fußball ja noch für die Leute. Weißt du, was man, also, das ist Romantik. Aber das ist, darum geht's doch schlussendlich auch in der Hotellerie, als auch in der Gastronomie. Für mich. Ich bin ein Romantiker. Ich suche das Lagerfeuer. Ich suche das knisternde Kaminfeuer. Ich suche nicht die gebrandete, wärmende Decke auf der Terrasse, sondern ich suche den Gastgeber, der mir eine Decke über die Schulter
anlegt. Deine eigene Jacke.
So, davon reden wir von subjektiven Momenten, ne? Und deshalb Tee verstehe ich auch gerade aus Japan, und insbesondere seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Also ich würde jetzt bei euch nochmal ein Glas Wein trinken oder auch in guten Restaurants immer ein Glas, weil ich suche mir dann immer aus, wann das Timing richtig wäre. Manchmal verzichte ich auch drauf. Und ich bin kein großer Wasserfreund. Und ich finde, dass Tee in unterschiedlichen Konzentrationen ein herausragender Speisenbegleiter ist.
Ja. Wenn du die richtige Kompetenz im Gastraum hast.
Genau, ja, weil sonst und du bist noch jung und irgendwann wirst du feststellen, vielleicht ist da noch eine Welt für dich zu entdecken. Ich habe damals über Johannes King angefangen. Ich habe ein Genussmittel gesucht. Eins, wo ich sage, ein Glas reicht mir. So, und das war damals der Portwein. Ich habe mit Johannes, er hat seinen
wann
großen...
Wann war das?
Wann habe ich angefangen? Vor 10 Jahren. So, dass ich einfach, es gab Veränderungen.
Schon ein bisschen länger her, oder?
Ja, aber so richtig eingetaucht. Okay. Ja. Aber es gab, wo ich dann auch gesagt habe, bitte darfst mir auch mehr geben, als nur das, was ich jetzt auch im Online-Bereich finde.
Ja, okay. Na,
also so,
geh mal in die Schatzkiste, dein Kollege.
So, ah, da habe ich noch einen portugiesischen Portwein.
Wo ich ein gutes Gewissen hatte, wenn er mir auch gegeben hat. Das habe ich oft nicht, weil ich dachte, komm, das ist Perlen vor die Säue. Aber da hatte ich diese Entwicklung, es gab Veränderungen bei mir zu Hause. Und ich so, wenn es mal den Moment gab, den Tag zu einem Abschluss zu bringen, ich kann es sagen. Ich wollte nicht mehr zu Hause rauchen. So, und trotzdem wollte ich diesen Abschluss haben. Und ich hatte immer dieses Bild von House of Cards, diese eine Zigarette, die Leute geraucht haben, wo der Aschenbecher Feuerzeug und das Fenster geöffnet. Und da haben sie doch immer diese eine Zigarette. Und das fand ich, die war so sinnlich.
Weißt du, was mein Abschluss vom Tag ist mittlerweile? Also ich trinke gar keinen Wein. Meine Frau trinkt fast gar nichts. Ja. Die Pulle Wein. Ich will es nicht am zweiten Tag austrinken, nur weil die Pulle offen ist.
Ja,
das ist mir zu schade, genau, dann. Ne? Genau. Und ich will... ich bin immer, wenn ich durch bin mit dem Tag, dann gehe ich einmal durchs Restaurant, verabschiede unser Serviceteam, dann hoffe ich, dass der Käsewagen da steht, wo der Gast nicht kommt.
Schön.
Dann schneide ich mir eine kleine Ecke Blauschimmelkäse ab, ein Stück Früchtebrot und immer, wenn ich um die Ecke gehe und da ist keine Sau und ich reiß das Maul auf, kommt ein Gast um die Ecke. Ja. Jeden scheiß Abend, wirklich. Schöne Grüße gehen raus an unsere Gäste, ja. Sie können ruhig mal Rücksicht auf mich. Ja. Weil das ist auch was, geil. Das Zeug ist offen. Es wird nicht schlecht und du hast Geschmack. Also du hast einfach einen geilen Geschmack im Mund.
Also es geht, glaube ich, ums Ritual.
Ja, ja, schon. Ja, klar, logisch, Rituale.
Und ich finde eben auch das Tee, und da haben wir wieder die Green Tea Zeremonie, also das Tee und auch das, was der Enrique gemacht hat. Das, es geht um Rituale, es geht um eine Aufmerksamkeit, es geht um was Schönes. Es kann eine schöne Badewanne sein, die man sich mit einem schönen Badeöl oder so einlädt. Das können ja auch bestimmte, also manchmal gehe ich nach Hause, dusche und fühle mich besonders sauber, und dann dürfen es nur ganz bestimmte Sachen sein, die ich anziehe. Das ist das weiche T-Shirt, das ist die eine Jogginghose, das kann nicht jede sein, weißt du, so, dann müssen es auch manchmal, ich glaube, es geht um Rituale, und das finde ich halt auch am Thema Tee schön, und wenn das entritualisiert wird und aber nur ein Getränk ist, bin ich hundertprozentig auf deiner Seite. Ja. Und dann ist langweilig.
Also,
aber wenn Tee ein Ritual ist und Tee ist wirklich eine gute Alternative zu alkoholischen Sachen, weil sonst hast du nicht mehr viel Rituale. Ich sag mal, ein Bierzapfen aus einem 5-Liter-Fass ist relativ uncool.
Ja.
Oder?
Also, so. Kommt drauf an.
Und so. Aber ich finde, so, aber es gibt ja auch so, ich habe das lustigerweise auch auf Sylt, ich trinke überhaupt kein Bier in meinem Leben. Gar nicht. Null. Ganz früher mal, vielleicht als Teenager habe ich mal irgendwie
aber du so, pennst so auf da
Klassenfahrt.
Ja rein.
Bitte?
Du pennst da ja
auch. Ich habe so ein Bier in der Aber jedes Mal, wenn ich auf Sylt bin, habe ich Lust auf ein Bier.
Ja, okay.
Da funktioniert diese Jever-Werbung
bei mir. Wollte genau das sagen.
Da, ist so, da kommt die Düne, ja. Da
friesisch her. Ja.
Friesisch.
Da will ich aber auch ganz Vollbart auf dich zu, ja.
Ja. Und dann will ich mich auch gerne in meinem Regenmantel da mit meinem Dreitagesbart in die Dünen fallen lassen und mich von Seehunden ablecken lassen. Aber das ist, er will ich ein Bier. Ich will auch ein Fischbrötchen.
Ja, das gehört
und dass dazu. Der Fisch von einer ganzen anderen Welt ist. Mich scheiße, ich will ein Fischbrötchen.
Ja, aber das gibt's ja in jeder Ecke.
Ja.
Und wenn ich im Dezember nach Hamburg komme, dann will ich gebrannte Mandeln. Und dann bin ich auf dem Weihnachtsmarkt, dann hast du diese Gerüche. Das ist ja wirklich exakt. Das Region. Dann, ich würde niemals auf die Gedanken kommen, ich komme aus Göttingen, mir in Göttingen Krabbenbrötchen zu holen. Im Zweifel ist es genau dieselbe Scheißkrabbe.
Warum so, sollte man Glühwein
trinken? Aber wirklich, wenn du das Fenster runter machst, ja. Je nachdem welches Auto wahrscheinlich ja. Kurbelst, ne, ja. Dann, und dann hast du dir halt diesen Muschelkalk da in der Nase. Ja. Ich habe da übrigens auch noch so ein Ritual mit, nachher kriegst du später was ja, zum Kosten. Ja, ja. Und dann willst du das essen. Und das ist ja das Witzige auch bei unseren Gästen dann auch. Du hast einfach dieses Gefühl, du willst mehr, du willst eben auch diese Insel so ein bisschen schmecken. Und zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben von all dem Scheiß nichts. Also außer das, was wir sammeln, haben wir ja nichts. Das heißt, wo kommen wir, kriegen wir die Meeresfrüchte
und Fische? Habt ihr ein paar Austern?
Ja, aber, also, ja, genau, du kannst dir vieles sammeln dann auch.
Ja.
Und die Lämmer, ja, aber wenn du, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber wenn du halt keinen hast, der gescheit schlachtet oder gescheit reift, dann bringt dir das auch nichts, dass du ein gutes Lamm gehabt hast. Außerdem geht es den Viechern zu gut. Die stehen nur auf dem Deich rum, weißt du, die brauchen sie nicht laufen. Ja, ist so. Nein, das ist so. Aber geile Meeresfrüchte, auch wenn sie im Zweifel nicht eben irgendwie in Rantum angelandet sind, das ist das, was du willst. Ist doch klar. Geht mir genauso.
Darf ich ganz kurz noch einmal einhaken? Du hast eben was gesagt, wo ich hab's abgenickt. Dann fiel mir auf, dass ich gar keine Ahnung davon habe, obwohl ich weiß, was du gesagt hast. Trinkessig.
Ja.
Was genau ist Trinkessig?
Also,
weil ich habe den Geschmack sofort in der Fresse, ja, aber ich weiß, weil ich trinke manchmal Essig. So, ich habe manchmal das Bedürfnis, richtigen Essig nur aus der Flasche direkt zu trinken.
Ja, kann man auch machen. Also ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber Trinkessig ist eigentlich so ein klassischer Aperitif oder Digestif.
Aperitif.
Ja, kannst du auch als Digestif nehmen.
Okay.
Geht beides. Und es gibt wunderschöne Gläser. Es sieht aus wie ein kurzer, mit so einem ganz, ja, nee, wirklich wie so ein Kornglas.
Ja.
Mit so einem kleinen Zapfen drin und bestimmt so einem 25 cm großen Stiel mit so einer kleinen Schlaufe. Mundgeblasene Gläser, mega geil. Ja, das ist Stil, das ist Kultur.
Wollte ich gerade sagen.
Und dann.
Also drei Schlüssel, oder? Wie heißt das? Drei Keys, ja.
Nee, im Säuringen haben wir es auch nicht. Haben wir nur zu Hause. Das können wir uns nicht
gönnen. Hast du
ja, wirklich? Die brechen ja durch. Die haben schon 5 Umzüge überstanden. Aber es ist ein anderes Thema.
Ja.
Und die haben so 1,5 bis 2% Säure. Und also viel weniger Säure als normaler Essig, so 3, 3,5, 4% Säure. Und das ist halt wirklich was, du hast vollen Geschmack und du kannst genauso lange genießen wie ein kleiner Gin Tonic oder ein Glas Champagner, ist scheißegal. Aber einfach so immer so nippen und der Mund ist komplett voll mit Geschmack. Das ist
aber Wahnsinn. Pur.
Pur. Das wird nicht gestört. Darum 1,5 bis 2% Säure.
Aber kostet doch was.
Ich sag mal, kommt drauf an, in welcher Weinregion wer sich so gerne durchtrinkt, aber im Verhältnis ist es nicht wirklich teuer.
Hast du eine Kaufempfehlung?
Also in Deutschland sicherlich mit das Beste nach wie vor Doktorenhof und der Rolls-Royce immerhin in Europa, wenn es um Essig geht, ist Erwin Gegenbauer in Österreich in Wien.
Auch Trinkessig.
Der macht auch Trinkessig, ja. Also trink mal da
Pedro
Ximénez Essig, der kostet auch so eine Flasche schon mal 80 Euro ja, dann auch.
Aber du hast
ja auch ewig was davon.
Aber Gegenbauer liebe ich zum Beispiel auch als Essigproduzent, weil ich manchmal das Gefühl habe, der schneidet den nicht irgendwie runter, damit er gefälliger wird. Da sind manchmal
der Ecken und Kanten, das ist
richtige Ecken und Kanten.
Ja, ja.
Also manchmal denke ich so, oh, ist da wirklich ein Fachmann, der diesen Essig macht, weil der schon hart die reinbrezelt, aber das liebe ich halt.
Ja, ne? Ja, ja.
Ich bin ja auch jemand, der Gurkensalat immer noch mit Essigessenz machen würde.
Kannst du denn...
Kenn ich von früher, Oma.
Kannst du uns denn...
Aus dem Kanister?
Ach, nee, Gott. Kleine Flasche, 0,25, weißt du, so, und dann ein bisschen, reicht ja. Aber Essig, also nicht zum Putzen, sondern wirklich so Essig, ein bisschen runter. Mhm. Was? Hast du gerade schwer geatmet, oder was? Weil wir mein Fachgespräch führen.
Ich habe mich gerade schwer beatmet. Gut. Durch schwere Atmung beschwert. Kannst du uns Bitterstoffe vielleicht erklären bei der Gelegenheit?
Bitterstoffe?
Ja.
Puh. Heute Mittag hatte ich Bitterstoffe.
Hattest du?
Wir meinen es jetzt so als Essenz, zum Tropfen.
Nein, du machst sie wegen Zucker.
Genau. Mich würde das schon
interessieren. Er trinkt jetzt seit September auch keinen Alkohol mehr. Vielleicht starte ich dann ja so. Und jetzt wird er halt fett, weil er so viel Zucker nascht.
Ja.
So, und da gab es heute vom Lanzer Hof eine Empfehlung, Bitterstoffe zu sich zu nehmen, damit man weniger Zucker zu sich nimmt. Die Bitterstoffe meinst du? Du Richtig. Meinst gerade die Röstbitterstoffe?
Hier, so Tropfen.
Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich mit so einem Zeug beschäftigt habe, war zum Küchenmeister. Da habe ich Bulimie lernen gemacht, Zuckerersatzstoffe und so. Und ich weiß, dass ich das Zeug nie wieder danach gebraucht habe. Zumindest in meiner Welt. Ganz wichtig, 100%. Gibt Branchen, da ist es wirklich wichtig.
Lanzer Hof bei euch hoch, da kann man es gebrauchen.
Ja, nee, das geht so in eine falsche Richtung. Das ist gar kein Bashing. So, aber in Krankenhäusern und so musst du dich mit so einem Kram beschäftigen, ganz wichtig. Aber in meinem Leben spielt das gar keine Rolle. Ich habe keine Ahnung.
Ich hatte ja vor einer Stunde zwei Fragen.
Stark. Haben wir die denn befriedigend beantwortet?
Wir sind da nicht mal ansatzweise rangekommen.
Ach so.
Ich wollte das Thema Michelin-Keys abschließen, aber nicht bevor ich zwei Fragen
gestellt
habe.
Ist ein ganz spannendes Thema übrigens, weil man gerade in der Entstehungsgeschichte dabei sein darf und das beobachten kann. Und da muss man nicht ein fertiges Gerüst mit sich nehmen. Das ist ganz spannend. Hätten die mich mal angerufen.
Kann ich mich übrigens entschuldigen. Ich bin natürlich als Gastro-VIP eingeladen gewesen und wollte auch hinfahren. Hab mir zwei
Wo waren das?
In Frankfurt. Hab mir zwei.
Ist auch gar kein Hotel nominiert jetzt, in Frankfurt.
Nee, im Museum der angewandten Kunst.
Das gibt's in Frankfurt auch?
Ja, was denkst
Toll.
Du denn? Also pass auf, und hab mir zwei Zugtickets gebucht für den Mittwoch.
In Frankfurt wäre es wahrscheinlich die Villa Kennedy gibt.
Ja, die gibt's ja nicht mehr.
Ach stimmt, gibt's gar nicht mehr.
Ne? Die gibt's nicht. Ich glaube, es ist ein Seniorenheim drin jetzt.
Ist es?
Ich glaube, es wollten Stark. Sie machen, ja. Also Obacht. Ich habe mir zwei Zugtickets gebucht, um dorthin zu fahren.
Für
zwei
dich, für dich. Ja, für dich und deinen Hund.
Nein, hin und rück.
Ach so.
Capri nehme ich so mit. Aber für nächsten Mittwoch.
Hast du?
Ja. Kannst du dein Zimmer noch stornieren?
Für nächsten Mittwoch.
Nee, ja, aber dann kannst du ja trotzdem einsteigen.
Was soll ich denn da?
Einfach mal fahren.
Kennt mich doch jeder. Das ist ja Quatsch. Habe ja gar keine Zeit. Ist
okay,
auch egal.
Gut.
Also,
ja.
Wenn ein Restaurant seinen Michelin-Stern bekommt, dann sagen die Restaurantbesitzer, dass sich das ja natürlich vor allem finanziell unfassbar lohnt.
Lohnen kann.
Oder lohnen kann. Also Raue sagt, das ist ein Gamechanger. Finanziell. Hebt ihr jetzt die Preise an, jetzt wo ihr zwei Michelin-Keys habt für die Zimmer?
Nein.
Die geht auch nicht mehr.
Nein. Naja, aber in Restaurants ist es ja so. Die werden teurer. Und auch das hat Raue erzählt.
Nein.
Dass zum Beispiel.
Nein.
Mich doch mal ausreden.
Ja, aber du Raue sagst das so, als ob es eine Tat ist. Und das ist Bullshit.
Raue sagt, dass zwei Sterne dafür sorgen, dass internationales Publikum auf einmal zum Essen kommt. Passiert das auch in einem Hotel, das jetzt.
Können wir nochmal ganz kurz revidieren? Nur weil du einen Stern bekommst, wird ein Restaurant nicht teurer. Sondern du wirst gewertet und du steigst in einen Wettbewerb an und du hast die Chance zu verdichten und du wirst anders betrachtet. Und das wäre fahrlässig, wenn du nicht dezidiert danach arbeitest, um in der Überprüfung auch wirklich standzuhalten.
Das meine ich doch.
Und das erfordert manchmal höhere Kosten. Das wiederum erfordert manchmal höhere Preise. Aber per se, der Stern macht nicht teurer. Das ist Bullshit. So, und jetzt.
Ich schätze deine Worte sehr.
Nee, da gibt's.
Also,
ich habe nicht zur Diskussion angerichtet.
Also, ich glaube, ganz ehrlich, was man schon dazu sagen muss,
das war keine Frage.
Ja, aber es geht ja auch um die Standorte dann. Und ich bin mir sicher, dass zum Beispiel für Tim in Berlin das bestimmt eine andere Strahlkraft hat, weil über den Flughafen.
Sylt kennt doch auch die ganze Welt.
Du unterschätzt es mal nicht. Also, wenn wir.
Sylt?
Wir sind eine deutschsprachige Insel, Deutschland, Österreich und der Schweiz, da kommen ein paar Dänen. Das ist nicht so, dass durch zwei Sterne wir auf einmal 50% englischsprachige Gäste haben. Das ist definitiv nicht so, das interessiert da wirklich auch keinen. Weil eins darfst du nicht vergessen, du brauchst auch die Anbindung. Und wenn du einfach mal für einen Abend erstmal ganz kurz 3,5 Stunden nochmal im Zug von Hamburg sitzt, dann ist das nicht...
Und ein Scheißzug.
Das muss man schon mal sagen. Schöne Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn.
Ja, finde ich wirklich eigentlich eine
Und es ist die lukrativste Strecke. Ne?
Wollte ich gerade sagen, es ist eine der spannendsten Strecken mit den schäbigsten
Zügen. Ja, stimmt. Ja. Und immer zu wenig Waggons. Okay, also die Preise werden nicht erhöht.
Nein, weißt du, ich finde im Moment sind wir eigentlich gerade in einer ziemlich spannenden Phase, weil dadurch, dass auf alle ein bisschen mehr Druck ist, müssen wir uns alle ein bisschen mehr strecken. Und am Ende kommt das dem Gast zu. Und ich glaube, wenn es wem auch immer einfach zu gut geht, dann ist es vollkommen normal, dass du dich irgendwann ein bisschen gehen lässt und vielleicht nicht mehr den Bauch so anspannst. Und jetzt ist es einfach so, jeder muss einfach ein bisschen mehr aufpassen, wo und wie gibt er sein Geld aus. Und das heißt, du musst dich unbedingt mehr strecken. Du fragst genau, nehme ich 2 Euro mehr, lasse ich den Preis oder gehe ich 1 Euro runter? Und diese Konsolidierungsphase, glaube ich, ist gerade ganz, ganz wichtig für alle, für Gäste wie auch für Gastronomen und Hoteliers. Und darum, einen Teufel werden wir tun, teuer. Wir sind eh preisintensiv. Aber ich sage auch immer, ich meine das nicht als Floskel, Söringhof ist nie günstig, aber ich möchte, dass wir preiswert sind. Am Ende müssen wir jeden Cent wert sein, wenn du bei uns gewesen bist. Und im Zweifel ist das kostenintensiv. Weil wir einfach unglaublich viele Menschen dann einfach auch beschäftigen dann auch. Aber wir müssen in der Lage sein, dir so einen geilen Mehrwert zu geben, dass du sagst, wow, jeden Cent. Und nur darum geht's und nichts anderes.
Von wem hast du deine Weisheit?
Bitte?
Nervt mich gerade richtig. Du bist 35, bist ein Rotzlöffel, ey. Und du sagst wirklich schlaue Dinge, muss ich wirklich sagen. Weil auch preiswert ist ja oft die Diskussion, ne, seinen Preis wert. Und ich habe selten jemanden gesehen, der das so akzentuiert.
Ich meine, nein, ich kann auch,
wenn ich mach gerade ein Lob, nimm das jetzt an, sonst hau ich dir in die Schnauze. Was soll denn das? Ich bin gerade nett zu dir.
Herr Merget, hier ist irgendwie eine aggressive Stimmung. Was ist denn hier los?
Ich bin gerade nett. So, ich sag gerade, ich bin gerade voller Bewunderung und denke und habe gerade gedacht, oh Gott, diese Gelassenheit, diese Sichtweise auf Dinge hätte mir viel Pillermann-Arschloch-Alarm gespart im Leben. So, weißt du?
Nee, aber ich glaube, weil sobald wir erstmal über 1 Euro sprechen, haben wir schon unseren Job nicht gemacht. Also dann haben wir einfach verkackt. Das muss man schon so sagen.
Zweite Frage. Wir hatten hier schon das ein oder andere Mal Gäste sitzen, die besternte Restaurants hatten und die vorhatten, den nächsten Stern zu bekommen. Und nicht selten hat jemand wie Tim zum Beispiel gesagt, mach das nicht. Ja. Jag nicht dem nächsten Stern hinterher. Ich glaube, du hast das mal zu Stroh gesagt. Und ich glaube, du hast auch bei Billy Wagner mal gesagt, das muss doch nicht sein.
Das habe ich gesagt?
Ja. Habt ihr jetzt die Motivation, den dritten Key zu kriegen? Unbedingt kriegen zu müssen, zu
mit
wollen?
Mit der Abscheige? Keine Chance.
Söllringhof.
Oh, ich finde es mal. Ich finde die Fragen echt schwierig.
Moment, nein, so. nein, Sekunde. Ja, nein, ja, so meint er das nicht.
Doch,
nein,
genau nein, so. Genau so meint er das.
Auf gar keinen Fall hat er das persönlich gemeint.
Nein, stopp.
Ja, aber
schon wieder nein.
Du hast es nicht persönlich gemeint, oder?
Ich bin das Einhorn, ich habe 2 Kinder.
Du hast es nicht persönlich gemeint, oder?
Nein, ich habe das überhaupt nicht. Ich finde es einfach schwierig.
So weißt tickt
du,
er nicht.
Du kommst so schnell in so Plattitüden,
aber
das ist, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin 35.
Ja, Mann, Jan Philipp Fan.
Also ich bin doch kein Frührentner. Dass wir Attacke machen, ist doch klar. Ich finde es aber auch schwierig, von Dingen zu sprechen, die wir noch nicht geleistet haben. Wollen wir schlechter werden? Nein. Bin ich in einem Alter, wo ich verwalte und gucke, dass ich Richtung Rente komme?
Sag nichts.
Aber hackt's.
Nein.
Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht. Und von daher, natürlich wollen wir stärker werden, aber die Entscheidung liegt nicht auf unserem Schreibtisch. Und das ist das, was ich in den letzten 10 Jahren vor allem geschnallt habe. Ich bin immer noch ein Fachidiot, aber mittlerweile überblicke ich mehrere Bereiche. Und das Ding ist, die Dinge gehören zusammen. Und es bringt mir nichts, wenn ich der tollste Koch bin oder 3 Sterne hinkloppe. Ja, wenn aber die Gäste scheiße finden oder ich so ein Blödmann zum Mitarbeitern bin, dass wir keine Service-Mitarbeiter oder Küche haben. Und das kann man bei uns im Söringhof noch größer spannen. Ich sage mal, das ist, oder ich glaube, das hat Johannes schon gesagt und ich liebe diesen Spruch, das ist, wir sind weder eine Jugendherberge mit einem Gourmet-Restaurant, noch sind wir eine Betriebskantine mit einem 5-Sterne-Tempel. Das ist der Söringhof und da muss alles zusammenpassen und du musst den Fokus auf alles haben und wenn wir uns weiterentwickeln und Gäste Spaß haben, wir Spaß haben und wir am Ende noch genug Kohle haben, neue Gardinen zu kaufen, ist alles fein. Aber da kommt eben keiner, der immer zieht, weil wir haben und immer mehr irgendwie, das ist keine Cash-Cow. Und wir probieren immer wieder einfach in das Produkt dann einfach und in die Mitarbeiter zu gehen. Und das, da wollen wir besser werden, ist doch klar. Aber nur ich würde das nicht beziffern.
Nur ganz kurz, also machst du das mit deiner Frau zusammen eigentlich?
Nee.
Die hat mit der
Gastro? Meine Frau macht ganz, ganz viel, aber nicht im Betrieb.
Aber nicht mit Gastro oder auch?
Tatsächlich, ich bin wegen meiner Frau im Söringhof gelandet.
Das heißt ja nichts.
Ja, nee, die hat damals im Söringhof gearbeitet.
Okay.
Und ich war noch damals bei Jörg Müller. Und wirklich, du hast ja vorhin gesagt, glaube ich. Ich habe nur ein Stück mitgekriegt. Und in der letzten Woche habe ich meine Frau kennengelernt. Und ich fand die Insel so scheiße. Und, und sie hat gesagt, Mensch, probier's doch nochmal. Und Söringhof ist cool. Und wegen ihr bin ich das erste Mal gelandet da.
Ist das ein echtes Sylter-Mädchen, oder?
Nee, okay. NRW.
Ja.
Und nee, also sie hat da nichts mit zu tun. Sonst natürlich alles. Mein ganzes Leben ist aufgebaut auf ihr. Ja. Und
Finde ich sehr schön übrigens. Das Haus ist gepachtet.
Ja.
Wie verhält sich das denn mit Investitionen innerhalb des Hauses? Ist das eine Verpächterangelegenheit oder deine Angelegenheit? Weil das würde teilweise die Frage beantworten können.
Also muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ne? Wir sind insgesamt 2 Gesellschafter von der Betriebs- Von der Betriebseinheit, von der Betriebs GmbH.
Oh, Gott sei Dank, du geile Sau.
Wir bekommen Dinge reingebracht.
Sehr gut, toll.
Ich erkenne Austernmesser.
Also wir haben, das Haus ist eine Eigentümergemeinschaft und auch das Geile, da gibt es mehr oder weniger seit 24 Jahren keinen Vertrag. Das läuft nur über Vertrauen. In der Corona-Zeit haben die uns den Arsch gerettet. Liebe Grüße gehen da raus. Und als wir dann die fetten Monate hatten, wo keiner woanders hin konnte, wo du quasi nach Sylt musstest, ob du willst oder nicht, da hatten wir dann auch die Chance, dann sagen wir, weißt du was, jetzt übernehmen wir die Terrasse. Und das läuft fast alles nur auf Augenhöhe, ohne Verträge. Schön. Und dann haben wir die Betriebs GmbH. Und das ist mein Geschäftspartner, der Iserlo, so wie es vorher mit Johannes war, 50-50, wenn einer umfällt, macht der andere weiter.
Ja, das
und
ist das bei uns so auch, Bullerei, das ist so wichtig, Herr Seitz, ne? Also auch hier schöne Grüße, Schlachthof GmbH, wir haben so kooperative Vermieter, mit denen wir arbeiten.
Und die können die helle...
Mit denen wir auch manchmal ein bisschen streiten, aber so konstruktiv, nicht negativ. Da ist nicht irgendwie, er hat nicht einen Raum, den ich mieten und bezahlen muss und ich habe nicht einen Vermieter, dem ich irgendwas abfange. Das ist Wahnsinn, das ist so wertvoll.
Funktioniert nur, wenn du richtig Respekt voneinander hast und du eben auch spürst, dass nicht ich die ganze Zeit ziehe oder du die ganze Zeit ziehst.
Genau.
Ja, und da musst du halt manchmal die Leine loslassen und manchmal ein bisschen anziehen und so. Und das ist wirklich ziemlich geil.
Ja. Das ist immer so, ich habe das, als ich früher mein erstes Restaurant, das Weiße Haus, da durften ja die Gäste bei mir selber entscheiden, was sie fürs Essen bezahlen wollen. Und da haben viele Leute mir gesagt, bist du dumm? Dann geben sie doch nichts. Und dann, sehe ich einen Ticken anders. Weil ich glaube, dass wir uns zu viel nach den negativen Aktionen einzelner Idioten richten, statt einfach mal die Gruppenintelligenz zu nehmen. Und das haben die Großzügigkeit, können die meisten Leute schätzen, das wert. Und können mit einer Großzügigkeit wahnsinnig gut umgehen. Mhm. Und dann bezahlen sie halt den Preis, für den sie, das können wir gleich bitte einmal machen, weil ich habe seit 25 Jahren keine Ausnahme geöffnet.
Du selbst?
Ja, und ich habe mir neulich keine gekauft, weil ich nicht weiß, wie es geht.
Hä?
Ja. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht.
Also nicht, dass ich das wüsste, aber...
Aber da wollte ich nur sagen, dass die Großzügigkeit eben auch nicht missbraucht wird. Und die Großzügigkeit des Vermieters sollte nie missbraucht werden. Und ich finde aber auch eben die Großzügigkeit des Mieters etc. sollte auch nicht missbraucht werden. So. Aber das ist jetzt so ins Belanglose. Nee, die sind Austern reingekommen.
Ist es gar nicht.
Ist es etwa
hier sind
die Sylter
Royals reingekommen.
Natürlich.
Das Original seit 1986, wenn ich mich nicht täusche.
Die esse ich normalerweise nur, wenn ich in Champagner bade. Ich trinke ja keinen Champagner, ich bade ja nur drin.
In Champagner?
Ja, ausschließlich.
Echt? Ah, du, das wollte ich von noch sagen. Portwein.
Ja.
Ich, als ich jetzt neulich umgezogen bin, ist mir eine Flasche portugiesischer Portwein in die Hand gefallen.
Wahnsinnig.
Vom Ingo C. Peters.
Ja.
Der ist eigentlich für dich. Den habe ich irgendwann mal mitgenommen, weil du gesagt hast, hier, nimm den mal bitte.
Wirklich?
Ja, wirklich. So. Kannst du dir abholen kommen.
ich habe ja noch ein, zwei Flaschen, aber ich lege inzwischen meine Trüffel da drin ein.
Ja, also ich wollte
Portwein.
Ach so. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn man Portwein aufmacht, muss man den schnell trinken oder
drauf an.
Wie gut der ist?
Ja, es gibt welche, die sind sehr stabil sehr, und dann gibt es welche, die zerballern. Aber ich wüsste jetzt nicht, woran man das feststellt.
Ah, okay, gut. Also du hast Austern mitgebracht.
Ja.
Erzähl doch mal, was du da gerade machst.
Vor allem machen wir jetzt damit, mal hier ein Schulungsvideo.
Damit unsere Zuhörer...
Für unsere Social Media und der Ricky ist ja schon wieder raus. Warte, ich habe noch kein Video.
Ich muss mal gucken,
ob das Kinomodus cooler ist.
Noch im Selfie-Modus.
Oh, Kinomodus ist cool, weil wegen der atmosphärischen Tiefenverlagerung.
Ja.
Hochkant oder quer? Was muss man machen bei Instagram?
Na, wenn du jetzt so, wie du jetzt bist.
Ja.
Ja. Ich esse ja leider keine Austern.
So, also,
noch nicht?
Nee.
So, komm zur Sache, ich film schon.
Ach so.
Es riecht schon gut.
Royal, soll ich nur aufmachen oder soll ich was dazu erzählen oder was?
Ja, mach doch.
Sylt Royal, für Streberwissen, pazifische Felsenauster. Vom Prinzip ist eigentlich vollkommen egal, weil so eine Auster ist eigentlich wie so eine Muschel, so eine Miesmuschel. Und wenn der Pott Miesmuscheln auf ist, dann ist doch immer oben rechts dieser Nupsi.
Yeah.
Und diesen Muskel musst du durchtrennen, damit die Schale sich öffnet. Das machen wir hier auch. Es gibt zwei Möglichkeiten, von hinten oder von der Seite. Ich gehe mal von der Seite an und schab dann, weil der Muskel meistens nicht komplett offen ist, einmal an der Decke. Dann halte ich die Auster fest und gieße zweimal das Wasser weg, weil dann natürlich.
Zweimal?
Weil die Auster sich bis zu dreimal mit dem eigenen Wasser wieder füllen kann. Und ganz ehrlich, wenn du mehr Wasser trinken willst, spring in die Nordsee, ist viel günstiger. Und dann, das brauchst du nicht.
Den Satz sagst du oft, oder?
Und ja, klar. Und dann liegt die Auster hier lose drin und Attacke.
Toll. Womit servierst du? Mit Trinkessig?
Du, ich habe nur ein bisschen Holunder-Essenz mitgebracht.
Holunder-Essenz. Ja, Knusperbrot ist ganz für den anderen. Knusperbrot, das ist wirklich so. Das ist einer der Gründe für mich immer, euch ja die Auszeichnung zu nehmen, wenn ihr immer mit dem Knusper ankommt.
Was hast du gegen Knusperbrot?
Ich muss das so oft nachmachen bei Kitchen. Als reiner Gast würde ich Knusper wahrscheinlich sehr schätzen. Als notorisch überforderter Vollspack, der irgendwie irgendein beschissenen Neun muss ich schon wieder, bin ich nach Brasilien gefahren, muss ich schon wieder so ein
Kack. Da war eine lange Reise.
Muss ich schon wieder so ein Kackknusper machen. Das Kochen ist easy peasy. Also easy peasy, ne? Ist eine Herausforderung. Aber immer diesen Drecksknusper, ey, Wahnsinn. Wahnsinn.
Mm, das ist aber, das braune Knusper ist aber lecker. Hä?
Pumpernickel und Haferbrot. Ich hoffe, die sind knusprig. Ich weiß nicht, weil die haben jetzt. Na. Na, sonst gibt es ja noch so Chesterbrot dazu und so ein Kram, ne?
Also, warum habe ich ein Problem mit Austern? Was glaubst du? Also, ich sag
kann
dir
ich
was.
Genau sagen.
Ich sag dir, nee, erst sag ich dir noch was, ja. Ganz kurz. Meine Hauptangst ist bei vielen Dingen, die aus dem Meer kommen, dass ich mir den Magen verstimme und die nächsten 13 Tage flach liege und ich keinen Sport machen kann.
Ja.
Das ist meine Hauptangst.
Ja,
perfekt. Wie kannst du mir jetzt bei der Auster die Angst nehmen, dass es ausgerechnet bei der Auster nicht passiert?
Kann ich dir sagen, riech mal. Das ist das pure Meer. Eine schlechte Auster kriegst du an der Nase gar nicht vorbei.
Ah, ist das wirklich
so? Ja, logisch. Da brauchst du kein Prophet sein, da brauchst du auch kein Studium abschließen. Ganz ehrlich, das riecht doch nach Meer pur, nach Muscheln, nach Algen, nach Kalk. Es riecht nicht fischig. Und die ist knackvoll mit Wasser, so voll mit Wasser. Das heißt, die ist frisch und da kann gar nichts schief gehen. Und, also ich kann dir nur sagen, warum ich glaube, die meisten Austern, die Auster wird immer so hoch stilisiert zum Luxusprodukt. Wenn du einmal, ich war gerade mit einer Pressereise gestern in den Austern, wenn du einmal da draußen bist, das ist reine Landwirtschaft. Es gibt nichts Bodenständigeres als so eine Auster. Das ist so knallharte Arbeit und es gibt eben nichts, was so krass das Terroir widerspiegelt wie unsere Auster. Ich meine, die filtert 10 Liter Wasser die Stunde. Mehr kriegst du nicht in die Schnute. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du die knackfrisch genießen kannst. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Sylt war, da war ich irgendwie 16 und ich komme jetzt nicht unbedingt aus der Familie, wo wir jeden Tag Austern gegessen haben, habe ich gedacht, jetzt gehst du mal in ein Restaurant und bestellst dir eine Auster. Und dann stand ich vor diesem Scheißteil und denkst so, ja, irgendwie habe ich im Film schon mal gesehen, die musste so schlürfen. Und dann haust du dir dieses Ding da in den Mund und so, ne, und dann schluckst du das runter. Aber hast du schon mal probiert, 30 Gramm Rinderfilet ohne Kauen zu essen? Und ich glaube tatsächlich, und das ist so blöd, die meisten trauen sich bei Kulinarik nicht zu fragen, aber du brauchst für alles einen Türöffner. Wenn du jemanden in die Oper setzt, der keine Ahnung hat, dann wird er nie Opernfan sein. Du musst jemanden haben, der dir Freude gibt und der dir das gibt. Und eine Auster musst du 5-6 Mal kauen, damit du das voll...
Ich sagte, also man soll es in jede Ecke des Mundes, soll man die Auster reindrücken.
Ja. Weiß ich nicht, ob da, also ja, ich verstehe, um alle Rezeptoren dann zu aktivieren und die verschiedenen Ecken irgendwie zu aktivieren, aber dieses, du musst sie kauen, dann hast du es voller Aroma und vor allem kannst du es dann gut schlucken. Aber wenn ich natürlich eine Auster, die mir vermeintlich fremd ist, in den Mund stecke und probiere zu schlucken, dann fange ich an zu würgen. Das würde ich beim Rinderfilet auch machen. Und wenn dir das keiner erklärt und die meisten trauen sich nicht zu fragen, dann wirst du eine Auster nie essen.
Das heißt, man lässt sie in den Mund fallen, also man schlüpft.
Ja.
Und dann macht man mit dem Fleisch was?
Kauen, ganz normal wie Fisch oder Fleisch, kauen und dann essen. Und was ich immer mache bei Leuten, ich meine, man muss ja sagen, es gibt ja auch eine Welt ohne Austern, das muss ich ja zugeben. Und was ich immer mache, wenn jemand noch nie eine Auster gegessen hat, du kannst sie ja verschieden zubereiten und marinieren. Habt ihr hier einen Löffel oder irgendwie sowas? Ist auch egal, kriegen wir so hin. Guck mal. Und ich mache dann immer, ich würde die nie roh servieren am Anfang, sondern immer mariniert. Weißt du, dass du dich so langsam an diesen puren Geschmack rantastest, der Purist, der sagt, bist du bescheuert, so viel Geschmack drauf. Aber ich glaube, so kann man so ein Produkt gut kennenlernen. Riech mal jetzt rein. Die Auster ist jetzt lose. Und hier ist ja keine Kamera. Nimm mal eine Teeschale, sonst iss mal und sonst kau mal und sonst spuckst du wieder aus. Ist doch scheißegal.
Einfach komplett rein, ja?
Ja, und wichtig ist halt echt ein paar Mal kauen. Und dann hast du, das muss nach Muscheln, nach Meer schmecken. Und jetzt hast du noch so ein bisschen Säure und Süße mit dazu.
Was Fruchtiges auch.
Ja, das ist keine Frucht, es wirkt so, es ist halt die Holunderblüte. Ne?
Und war da Salz noch dran?
Nein, gar nichts.
Irgendwas habe ich ja zerkaut, was wie so ein Salz.
Ja, das kann sein, dass hier manchmal so ein Stück Schale, ich habe die jetzt nicht perfekt ausgearbeitet.
Also das war nicht unlecker tatsächlich.
Ja. So, und im Zweifel probierst du, leg sie hier rein oder ich nehme sie. Im Zweifel musst du die nächste einmal, also wenn du Lust hast, einmal so probieren. Und das ist, wir machen das Ding so elitär und schlürfen mit Champagner, aber das ist echt...
Ich hänge jetzt nicht über den Pott.
Nee, nein, versprochen, ja.
Sieht schon eklig aus, ne?
Warum? Aber warum?
Was naja, es sieht so aus wie das Stück Leber, was man wegschmeißt, bevor man sie
brennt. Ja, selber schuld, wenn du Leber wegschmeißt, aber entschuldige mal, das ist doch, das glänzt wie ein geölter Babypopo. Geil wäre, wenn wir jetzt fertig sind, wenn Tim kommt und keine Austern mehr da ist.
Kann man von Austern satt werden? Oder ist das wirklich nur so ein...
Es gibt ja... Ich war mal in einem Restaurant gesessen und da hat sich ein Gast 48 Austern bestellt.
Einer?
Einer. 48. Und ich meine, am Ende...
50.
am Ende leben und leben lassen.
Ja, aber eine Kiste. 50?
Keine Ahnung, weiß nicht, war so. Weil du bestellst ja mal 6, 12, 18, der hat wahrscheinlich weiß immer nicht. So ein Dutzend okay. bestellt. Und ich liebe.
Stark!
Ich liebe so richtig opulent und ganz ehrlich aus, dann gib ihm. Aber ich hasse Dekadenz. Und das liegt manchmal nah beieinander, weil gerade beim Genuss dann auch.
Opulenz ist aber schön.
Opulenz ist geil. Dekadenz ist scheiße.
Ja.
Also eben auch bei Austern, ne? Weißt du? Und wenn du maßlos bist und die Sachen nicht wertschätzt, dann ist scheiße. Aber sich mal so richtig Austern zu gönnen, ey, Attacke.
Das wollte ich gerade sagen. Genial.
Jetzt gib mal Melzer Attacke.
Herr Melzer. Herr Melzer.
Oh, wow. Eine?
Ich esse auch hier Austern. Das ist bitte, zwei Kies, zwei Sterne.
Herr Melzer. Ja.
Ja. Möchtest du eine rohe Austern oder leicht mariniert? Ich habe so ein bisschen
Hunger dran. Ich bin ein großer Rohfreund.
Kann ich verstehen, ja.
Ich mag, also wenn sie mich nicht abholt, dann mache ich auch gerne mal was drauf. Wir waren gerade in New York im Meatpacking District. Da gibt es immer noch so eine, sehr touristisch, aber trotzdem gibt es eine ganz geile Fischbude mit einer Austernkarte. So, und das ist sehr smart gemacht, weil sie erklärt so ein bisschen Süße. Also das ist ja für Leute, die keinen Austern essen. Auch immer ein bisschen irritierend. Austern schmecken in der Tat sehr, sehr unterschiedlich. Sehr nussig, sehr süß, sehr salzig, sehr jodig, sehr, manchmal mit Bittertönen versehen, die unangenehm sein könnte. Oh, die sind so geil.
Schon, oder? Mhm. Aber am Ende ist es ja...
Was mich bei der Sylter manchmal nervt, dass sie die Fleischigkeit
nicht hat. Ich rede von der Austern.
Ja. Aber weißt du warum?
Nee.
Weißt du warum?
Das,
weil
da,
die, meisten
bist du ja da.
Die meisten Austern sind halt, wie alles, was du im Supermarkt kennt, so Hybrid-Austern. Und die werden auf Fleischigkeit gezogen. Die meisten Austern haben gar keine Saison. Unsere Austern hat ja eine Saison. Im Sommer hat die 80% Milch. Ich verkaufe die nicht. Du kriegst sie knapp frisch auf Sylt, aber die ist schwanger dann. Mhm. Die meisten Austern sind gar nicht mehr schwanger. Und die werden halt dahin gezüchtet, das, was der typische Konsument so genießen möchte. Und die Gurke soll gerade sein und nicht zu viel.
Ne? Ja, aber ich sag mal, einen walnungsgroßen, bisschen konsistenziellen Kern ist schon schön, weil dann hast du was zum Kauen und beim Kauen entwickelt sich für mich erst der Geschmack.
Dann musst du im Februar die Austern essen. Für mich ist Februar der allerbeste Monat, um die Austern zu essen.
Ja, dann komm doch
aber
bitte
eben
im Februar
nicht
wieder.
Ja, sei herzlich willkommen. Aber eben nicht 12 Monate im Jahr. Aber auch das, weißt du, wir haben von allem eine Saison. Beim Spargel hat es der letzte Otto jetzt verstanden. Ne? Aber auch Fische, Meeresfrüchte, hat alles Saison. Und du musst eben auch eine Auster im richtigen Monat essen dann auch.
Dann spannend. Ich habe gestern tiefgefrorene Austern gekauft. Was hältst du davon? Ich weiß noch nicht, wie die sind. Ich war im Asien.
Warum?
Weil ich bin gerade wahnsinnig kreativ wieder kulinarisch und habe gerade richtig Bock auf Kochen. Also richtiges Kochen.
Kann ich verstehen.
Und hatte in der Küche gefragt, ob sie mal wieder ein bisschen meine Unterstützung brauchen. Ob ich mich an irgendwas austoben darf, wo ich inspirieren, wo ich sie so. Und dann ging es um ein Rehgericht. Und ich kann dir nicht erklären, warum. Aber ich habe irgendwie Reh mit Austern in Kombination. Also ich war im Asia-Shop, ne? Und dann habe ich diese Austern. Und irgendwie kam dann eine Idee auf und ich dachte, warum nicht Reh mal salzig denken? Also richtig salzig denken. Und so ein bisschen, ohne es asiatisch zu machen. Und dann hatte ich die zufällig in der Tiefkühltruhe gesehen, ausgelöste Austern. Na, vielleicht kann ich damit was machen. Weil ich weiß ja, dass ihr, damals noch Johannes, ja auch sowas wie so ein Austernpulver gemacht hat. Was ja eigentlich sehr smart ist, wenn du anders Umami oder Colatella d'Alice heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Dieser Tropfsaft von der Anchovy-Herstellung, der auch brutal lecker ist.
Jetzt hast du mich wieder beeindruckt.
So, und deshalb, was hältst du von tiefgefrorenen Austern da?
Gar nichts.
Gar nichts.
Nein, gar nichts. Ich verstehe deine Idee. Ehrlicherweise basiert die gesamte Idee des Servings auf dieser Art vom Kochen. Also letztendlich, weil du hast ja nichts Verrücktes gemacht. Also Austern mit Reh ist ja nicht verrückt irgendwie, sondern das ist ja eigentlich eine ganz klassische Kombination dann auch, die du
was
einfach...
Was ist das?
Naja, prinzipiell, wenn ich dir jetzt Reh geben würde mit gesalzener Pflaume, dann wäre das doch nicht verrückt. Und in dem Fall ist jetzt
die
Auster.
Aber genau die Assoziation habe ich auch.
Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe das.
Ich bin über Backpflaume. Über Backpflaume
Genau, ich verstehe das total, was du meinst.
Auch so Bushi oder wie auch immer der
Trick. Umeboshi.
Umeboshi, da so habe ich gedacht, das ist auch eine schöne Kombi. Ja. Dann habe ich gedacht, es ist aber auch ein bisschen jodig, salzig, fischig. Und dann habe mir eine Krabbenpaste gekauft, die aus der vietnamesischen Küche ist. Haben wir heute ein bisschen mit rum experimentiert. Die Austern habe ich noch nicht benutzt. Die habe ich nur gekauft aus Neugier. Weil ich sie noch nie gesehen habe. Tiefgefrorene Dinger, das sind so
genannt, also quasi aus der Tiefkühltruhe.
Weißt du, was ich zum Beispiel manchmal mache?
Du versuchst aber auch echt krampfhaft, ne?
Ja, die jetzt nicht so schlecht. Muscheln aus der Tiefkühltruhe.
Und dann, ihr habt doch auch auf Sylt dieses eine Blatt, was so stark nach Austern schmeckt.
Naja, das ist ein Wildkraut, ne? Also, wir haben das im Garten, weil wir es nicht haben. Das gibt es eher in der Region Holland. In den Salzwiesen, so. Wir haben das im Garten.
Ich dachte,
gibt's nicht. Also, ich weiß nicht, ob vielleicht hat Johannes noch eine Ecke, die er dir gezeigt hat, aber wir haben das im Garten angebaut.
Wie heißt das?
Also Austernblatt.
Heißer Austernblatt.
Ja, Austernleaf.
Ich bin so ein Experte. Ja. Manchmal überrasche ich mich immer wieder selber.
Und das gibt es wirklich. Katsand und Jerseke und so, die Ecke gibt es das überall. Ja. Zwischen den Steinen wächst es raus.
Ja.
Wir haben andere Salzwiesengewächse.
Ja. Ja, und jetzt?
Ja, und was jetzt? So, und was, also ich würde die Austern nicht machen, aber...
Warum ist das? Warum glaubst du, sind tiefgefrorene Austern schlecht?
Naja, letztendlich, weil das Produkt ist ja die Quintessenz an Frische. Und warum zum Teufel soll ich das zum einen einfrieren oder eben auch durchs Auftauen, dann verlierst du die Stabilität im Fleisch. Also warum?
Kann ich dir
wozu?
Sagen. Kann ich dir sagen. Du hast irgendwann einen Jeeper auf Austern und bist aber zu Hause und hast jetzt keine Möglichkeit, ins frische Paradies zu gehen und dir welche zu kaufen. Also gehst du an den Tiefkühler und guter holst
Punkt.
Dir Austern.
Sehr guter Punkt. Vielleicht unter kontrollierten Bedingungen
aber das
geöffnet.
Ist so.
Oder aber am Ende des Tages, Grünkohl soll ja auch erst einmal gefroren sein, damit er schmeckt.
Ja, und wir kaufen zum Beispiel Grünkohl im Sommer. Die Grünkohlblüten, die jungen Blüten, das Feinste.
Die Nummer.
Ja, das
die
ist geil.
Nummer, aber, die Sprot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja,
oh Gott,
nein, aber das schmeckt einfach Feinkohl. bei den Austern zum Beispiel, ich würde nie auf die Gedanken kommen, ein Produkt aus seinem Umfeld rauszunehmen. Das ist ja eine Art von einem Fremden. Du sagst ja auch immer, dass du das in fremden Blüten.
Das ist nicht ganz richtig. Du bringst hier gerade eine Sylter Royal irgendwie mit nach Hamburg.
Ja, waren 3 Stunden Fahrt.
Ja. Das ist sogar das Bundesland mit der Auster.
Nein, aber was wir manchmal machen, vor dem Urlaub haben wir irgendwie 18 Austern über. Dann öffnen wir die, dann frieren wir die ein und dann mache ich irgendwann nochmal, weißt du, dann mixe ich das in die Soße rein oder so, weißt du? Dann,
aber das ist für mich dann ein
Hilfsmittel, aber ich würde niemals mir auf die, also ich persönlich würde niemals auf den Gedanken kommen, wenn ich jetzt irgendwie im Sommer mal Albertrüffel essen möchte, dass ich mir eine Albertrüffelknalle einfriere oder eine Auster. Weißt du, also wenn es da ist, genieße ich's und wenn es weg ist, ist es weg. Also mir wumms.
Ja, aber wenn zum Beispiel Überschuss ist, dann macht es doch wieder Sinn.
Ja, genau. Aber dann kann man also, ja gucken. Oder trocknen oder so. Damit, also dieses ganze Konservieren irgendwie, das...
Also
man
ich
muss
hatte,
halt wissen, ich würde sie nicht mehr danach als frische in eine leere gewaschene Schale machen und sagen, hier, 6
also
Austern.
Ich jahrelang war ich verzweifelt, weil es keinen weißen Spargel gefroren gab, so dass ich immer wieder nur auf Grünspargel zurückgegriffen habe für Hühnerfrikassee im Winter. Jetzt ist Hühnerfrikassee für mich aber ein Wintergericht und ich finde, das Spargel auch da reingehört. Ich habe jetzt endlich gut gefrorenen Spargel gefunden. Und ich würde gefrorenen Spargel nicht als Beilage verwenden, nicht als Hauptkomponente,
Soße,
aber als Gemüse in einem Ragout, in diesem Falle das Hühnerfrikassee, finde ich das absolut legitim.
Aber weshalb bist du nie auf die Idee gekommen, den Spargel auf dem Isemarkt zu kaufen und einzufrieren? So privat?
Weil ich meins, das ist warum ich so sehr auf frische Küche stehe, weil ich nicht einfrieren kann. Das ist einer meiner Erfolgsparameter, Weiße Haus, erzähle ich gerne nochmal die Geschichte. Der Grund für das Pay What You Want Menü ist, weil ich nicht einfrieren kann. Ich weiß nicht, wie man es macht, weil ich auch eher auf der Ebene bin. Es macht keinen Sinn, Sachen einzufrieren. Ich bin ja in den 90ern, 2000er groß geworden. Da gab es ja so Schockfroster noch gar nicht allgemein verfügbar. Das heißt, da war Frieren richtig scheiße für ein Produkt. Da ist die Kälte langsam eingedrungen in das Produkt.
Der Gefrierbrand.
Aber es ist der Feuchtigkeit. Also das Wasser friert ja weg sozusagen. Und wenn es langsam friert, dann dehnt es sich aus und lässt praktisch die Struktur.
Das Auftauen ist das Problem
dann. So, lässt es schon mal, dehnt es aus, platzt es auf und wenn es dann auftaut, dann lässt es halt wahnsinnig viel Wasser.
Gehen die Stoffe
bei Schockfrieren passiert das relativ zügig und dadurch ist das wirklich ein Riesenvorteil. Also, ich hatte damals mein Restaurant Montagabend, Dienstag hatten wir Ruhetag, weil ich wollte immer Sonntag, Montag die Gastro-Leute abfrühstücken, dass ich gedacht habe, ich mache eigentlich ein Restaurant für meine Kollegen. Also, die gut kochen, die gutes Essen wollen, kein Gedöns, leistbar und eine schöne Weinkarte, mehr nicht. Und Montagabend ist diese Rechnung relativ schlecht aufgegangen und wir liefen oft Gefahr, Nullrunden zu fahren, also keine Gäste zu haben.
Oh.
Und
frustrierend.
Das ist richtig frustrierend. Vor allem jetzt kommt's. Ich habe einen Großteil der Lebensmittel weggeschmissen, dann, wenn ich vorbereitet hatte und sie nicht verkauft habe, weil ich nicht frieren kann und weil ich einen für mich wirklich auch einen frischen Anspruch habe, dass ich sage, 2 Tage später ist das nicht mehr geil. Fisch habe ich da ein ganz großes Problem mit. Ja, dann bin ich halt Montagabend irgendwann mal zu Gästen raus und habe gefragt, naja, ihr bestellt jetzt nicht richtig viel, kann ich euch was kochen? Darf ich euch? Und dann habe ich noch den Satz damals gesagt, weil bevor ich den Schweinen gebe, gebe ich es lieber euch. So, da waren erstmal Empörung, aber die haben dann schnell verstanden, dass ich das ganz positiv meinte. Und dann habe ich denen ein Menü gekocht, einfachste, eigentlich das, was heute schick ist. Stückchen Fleisch, bisschen Soße, Stückchen Fisch, bisschen Soße, Gemüse, bisschen Soße. Also ganz simpel, 2, 3 Geschmackskomponenten, that's it. Ich war alleine in der Küche. Und dann abends habe ich das geschickt, die waren begeistert, dann haben sie gefragt, was sie denn jetzt zahlen sollen. Dann mache ich du, das, was es euch wert ist, weil ihr mir vertraut, ich vertraue euch. Und da hat es bei mir Klick gemacht, hatte, was für eine schöne Idee das eigentlich ist. Und ich wurde nicht bestraft, es wurde wertgeschätzt. Sie haben nicht übermäßig viel bezahlt, sie haben auch nicht übermäßig wenig bezahlt, sondern sie haben genau das bezahlt, was ich an ihnen, bei ihnen an Wertigkeit hervorgerufen habe. Und das hat sich bis, und das ist heute noch eine Quintessenz meines Schaffens. Für mich ist 50 Euro hat einen anderen Wert als für jemanden, der studiert oder so. Das ist einfach liegt an der Tatsache, dass ich älter bin.
Der weniger zur Verfügung hat.
Ich habe mehr zur Verfügung. Ich habe die meisten meiner Investitionen des Lebens abgeschlossen. Ich habe eine andere. Ich kann inzwischen auch eine Werteverschiebung stattfinden lassen. Und ich hatte dann immer Leute da, die jungen Menschen, die haben für 3 Gänge 15, 20 Euro bezahlt. Und das war für die das Gleiche, als wenn ich heute 100 Euro fürs Essen bezahle. Und ich hatte Leute da, die haben für das Menü, wofür die einen 15, 20 Euro bezahlt, die haben dafür 60 bis 80 bezahlt, weil das war deren Wertigkeit. Und das ist das, was mich bis heute antreibt. Ich weiß was, oder ich glaube zu wissen, was ich wert bin. Also ich bin meinen Preis wert. Deshalb von dieser Formulierung, ich mochte das sehr.
Ja.
Deshalb habe ich nie Spargel eingefroren, weil ich nicht weiß, wie es geht.
So, und ich finde aber auch gerade, also wenn du von Küche zu Hause sprichst, ist so, gerade da, also eigentlich überall, aber gerade da geht es auch nicht um die Perfektion. Weil das ist ja dieses, wenn dieser blöde Spargelgeschmack bei dir im Dezember ins Weihnachtsmenü mitgehört, in dem Hühnerfrikassee.
In dem Frikassee.
Dann ist das so. Ich habe so ein Rezept, das ist rein fachlich, ich weiß, das sind die schlechtesten Klöße der Welt. Wir haben so ein Familienbuch mal gemacht und so. Und ich weiß, rein fachlich könnte mich jeder Gastronom auseinandernehmen.
Ja.
Ist mir scheißegal. Für mich sind das die besten Klöße der Welt dann auch. Die sind fachlich echt nicht gut. Aber ich sehe immer noch diese Finger meiner Großmutter in diesen dampfenden Kartoffelmassen dann.
Ja,
Und das sind Mehlbolzen, da brauchst du 300 Liter Soße, bis der eine Kloß gesättigt ist.
Ja.
Ne?
Ja,
so. Aber ich finde das so geil. Und das geht da nicht, aber das ist ja das immer wieder beim Genuss dann auch. Es geht nicht mal perfekt zu sein. Du musst es gut machen, du musst es sehr gut machen dann auch. Aber vor allem musst du irgendwie den Gegenüber kriegen. Auf welcher Ebene auch immer.
Ja. Ich freue mich auch drauf, das wird ein Teil meiner nächsten Entwicklung sein. Ich glaube, da kommt noch sehr viel Spannendes. Ich habe ja immer so Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ne? So, und dann muss ich mir neue Lernimpulse schaffen. Und das ist hier übrigens eine Aufforderung nach außen hin. Ich suche derzeitig ein Haus für mich privat, maximal eine Stunde von Hamburg entfernt oder spektakulär. Und dieses Haus bedarf einer gerne historischen Ursprungs, bedarf ein bisschen eines Entwicklungspotenzials. Weil ich möchte gerne meine Einwegküche, also das, was ihr ja schon alle jetzt sowieso zelebriert und wogegen ich auch die letzten 10 Jahre massiv gegen angegangen bin, aus Gründen. Ich möchte gerne möchte mir privat eine Küche aufbauen, wo ich einen kleinen Schockfrost habe, um solche Sachen zu machen, wo ich denn vielleicht auch mal Kräuter sammel und irgendwas einwecke oder wo ich dann vielleicht auch, aber privat. So, ich mache da jetzt kein Image draus, sondern für mich privat. Ich möchte Marmeladen einkochen. Ich möchte einen Saft haben, um Quittengelee selber zu machen. Ich möchte so ein bisschen back.
Warum geht das nicht zu Hause, wo du jetzt bist?
Weil ich habe denn die Möglichkeiten nicht, ich habe keinen Raum, um das zu lagern.
Und
das ist ganz simpel.
Ja, ich habe die Lagermöglichkeit, ja.
Ich habe einfach keinen Vorratsraum. Ich habe keine Vorratskammer. Ich habe keinen Platz. Ich habe den Platz, den ich habe, der nochmal ist städtisch. Ich wohne nicht auf 800 Quadratmeter. Ich wohne für unsere großen Verhältnisse, ich will nicht sagen bescheiden, das wäre jetzt das falsche Wort, aber wir wohnen effektiv.
Mhm.
So, da ist jetzt links und rechts nicht mehr viel Platz. Und den möchte ich gerne nutzen.
Kannst du mir mal kurz dieses Schockfrosten erklären?
Das ist ein Tiefkühler, der ist relativ kalt eingestellt.
Tiefkühler ist ein Tiefkühlschrank.
Ja. So, also ein Froster halt, ne? So, das, was du hast, wo du dein Eis reinpackst oder deine Fischstäbchen oder dein Spinat mit Blub. So, und der ist halt tiefer, also mit niedrigeren Temperaturen eingestellt und kann dadurch, und hat auch eine bestimmte Luftfeuchtigkeit noch, ne? Ich glaube, irgendwas, der hat eine Durchlüftung.
Also es geht um die Gefriergeschwindigkeit eigentlich.
Es friert schneller.
Was ist
friert aber schneller.
Ein Zentimeter pro halbe Stunde, gibt es irgendeine Regel? Ich glaube, minus 42
Grad. Ich weiß nur, falls mal jemals irgendwie mal wieder irgendwann Sendung mit der Maus, eine heiße Flüssigkeit ist leichter einzufrieren als eine kalte Flüssigkeit. Vielen Dank.
Bevor ich zur nächsten Frage an unseren Gast komme, möchte ich.
Ist gerne, das jetzt noch die zweite oder ist das wieder eine neue? Das ist
eine neue.
Ja, okay, gut.
Möchte ich auf eine Thematik kurz eingehen, die wir in einer der vergangenen Folgen hatten. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, lieber
Jan. Übrigens, wahnsinnig lecker, die Austern. Und mit der anderen Plörre mag ich die nicht.
Siehst du, das beschreibt Tim und uns sehr gut. Ich mochte das mit der anderen Plörre sehr gut, sehr gerne. Wir hatten über die Pizzakartons gesprochen, dass die dann und wann auf einmal Geld kosten, wenn man ein Stück Pizza aus der Pizzeria mit heimnehmen möchte. Erinnerst du dich?
Ja, zu Recht.
Mir hat jemand geschrieben, ich höre gerade Diskussionen über die... Tim?
Ja, ich höre zu.
Ich höre gerade Diskussionen für die Mitnahme von Restpizza. Meine Stammpizzeria hat mir das neulich folgendermaßen erklärt. Die Pizzeria kauft 1000 Pizzakartons, das kann das Finanzamt über den Einkaufsbeleg nachvollziehen. Wenn diese Kartons jetzt mit 100 Restpizzen und 900 Außerhauspizzen verbraucht werden, vermutet das Finanzamt, dass 100 Pizzen schwarz, also ohne Rechnung und nicht verbrannt, verkauft wurden. Über diese Position auf der Rechnung kann der Gastronom dann den Kartonverbrauch nachweisen. Für mich klingt das sehr schlüssig und nachvollziehbar.
Absolut.
Gewundert hat es mich, als mir das mal für ein Stück Alufolie berechnet wurde.
Und wild wird sicherlich, wenn das Finanzamt anfängt zu schätzen.
Ja, oh,
dann wird's nämlich, also wenn man schon mal in der Richtung unterwegs war, dann ist das richtig scheiße.
Das hatte ich mal, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal diskutiert, irgendwie, dass ich mal das Finanzamt bei mir in der Küche damals auch vom Weißen Haus hatte, wo sie mir die Mengenangaben nicht geglaubt haben und dann sich hingestellt haben und zugeguckt haben, wie ich gekocht habe.
Ernsthaft?
Ja, weil ich war alleine und habe natürlich, also am Anfang des Ladens stand ich alleine in der Küche. Zweiter Schritt war dann noch ein Spüler dazu, der ein bisschen mit zugearbeitet hat. Dritter Schritt war der zweite Koch und dann zum Schluss waren wir, glaube ich, 4 Köche. Und wenn du alleine bist, musst du bestimmte Arbeitsmethodiken entwickeln und dazu gehört in meinen Augen auch immer eine Portionierung, die etwas präsenter war als eine andere. Also ein Stück Fisch war einfach präsent, weil ich eben halt sehr gleichmäßig arbeiten musste, trotz eines Personalmangels. Also ich war ja alleine.
Was ist das denn? Oh, hier geht's aber weiter.
Das ist ein Gericht, was man nicht transportieren kann.
Dankeschön, vielen Dank.
Ich glaube, es ging darum, dass Jan Philipp gerne etwas aus der Bullerei essen wollte.
Ich war bestimmt 10 Jahre nicht mehr bei euch.
Ja, vielen Dank.
Wirklich? Also, kann ich dir nicht sagen. Manchmal geht's so vorbei.
Und hier kommt jetzt was aus der Bullerei.
Cool, dankeschön.
Bevor wir das essen, noch eine zweite Frage an dich, Tim. Liebes Fide Gastro-Team. Tim hat mal in einer Folge von...
Aber gut erklärt übrigens. Also
finde ich auch.
Auch sehr, Entschuldigung, da sind wir gerade von abgehauen. Wahnsinnig gut erklärt. Es ist, glaube ich, einer der Gründe.
Ravioli mit Garnele und Eigelb und einem Krustentiersoße und Erbse. Mhm. Das essen wir hier. Mhm. Jemand anders fragt, Tim, du hättest in einer Folge mal von einer Gruppe junger Köche gesprochen, die zusammen ein Restaurant eröffnet haben. Er kommt weder auf den Namen des Restaurants noch auf den Namen der Köche. Kannst du was?
For Experiment, Gastraum.
Bitte Mikrofon, danke.
Ich habe ein Ravioli im Mund.
Ja, das stört dich ja sonst auch nicht. Ach, in der Karolinstraße?
Ja.
Aber das gibt's ja nicht mehr.
Nee.
Ja, blöd gelaufen. Für unseren
aber
Freund
nur,
aus
weil die sich weiterentwickelt haben, ne? Also nicht aus Erfolgslosigkeit, sondern einfach, weil sie sich altersmäßig weiterentwickelt haben. Aber wenn es um dieses Restaurant von jungen Köchen, das gemeinschaftlich gegründet worden ist, wäre meine Vermutung, dass es das Four Experiment oder aber auch der Gastraum in Hamburg in der Karolinenstraße war, was eben von 4 Köchen, glaube ich, 3 oder 4, gemeinschaftlich betrieben worden ist und die im Turnus gewechselt haben. Also die mussten sich immer abwechseln. Die waren ungefähr auf demselben Leistungsniveau, auch von der Kreativität her, auch von dem Weltbild, was sie haben. Und teilweise haben die Köche dann eben den Service auch machen müssen und die anderen blieben in der Küche und dann nächste Woche waren jetzt in der Küche waren dann im Service. Wahnsinnig spannende Jungs, sehr kreativ auch, manchmal ein bisschen drüber, aber ich finde, das gehört zur Kreativität, wenn du ein bisschen, das waren Punks, das waren so Küchenpunks.
Und weil wir so viel Post immer kriegen und ich das immer vergesse zu erzählen, weil wir hier so viele interessante Gespräche führen, mache ich einfach weiter. Tim, das wird dich freuen. Vor einer Woche waren meine Frau und ich für ein Wochenende in Hamburg und haben das als Anlass genommen, auch einmal die Bullerei zu besuchen. Mhm. Was mir ganz bewusst aufgefallen ist, ist, dass das Personal einen wirklich das Gefühl gegeben hat, willkommen zu sein. Allein der Empfang und das Seating war warmherzig, ohne jedoch künstlich oder aufgesetzt zu sein. Ganz großes Lob an die Mädels und Jungs aus der Bullerei, das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Man merkt, dass das, was Tim im Podcast sagt, über sich, sein Team und die Art, mit Menschen umzugehen, beziehungsweise den Menschen einen guten Moment zu bescheren, wirklich stimmt. Das Essen war super. Alles sehr lecker. Wir hatten das Spam-Menü. Auch auf unsere Bedürfnisse. Vegetarisch ist sein Team direkt eingegangen und hat alles versucht als tollen Abend. Meine eigentliche Frage kommt aber jetzt. Während des Abends ist mir aufgefallen, dass uns nicht klassisch ein Kellner zugeordnet wurde. In den meisten Restaurants ist es ja so, dass ein Kellner oder eine Kellnerin einen Bereich mit Tischen zugeordnet bekommen. Wir hatten dagegen 5 bis 6 unterschiedliche Leute. Nicht falsch verstehen. Es war zu keiner Sekunde störend oder unangenehm, weil jeder Kellner, jede Kellnerin freundlich und aufgeschlossen waren. Es schien so, dass derjenige, der gerade eine freie Hand hat, einfach das Essen bringt oder abräumt. In der BWL, speziell Lagerhaltung, würde man chaotische Lagerhaltung dazu sagen. Chaotisch ist aber nicht negativ behaftet. Falls Tim den Begriff nicht kennt, kannst du ja ein paar Infos dazu geben. Mich würde von Tim interessieren, wie das Konzept der Tischzuordnung der Bullerei aussieht und ob meine Beobachtung stimmt. Gibt es in der Gastro unterschiedliche Konzepte für exakt dieses Thema? Und wenn ja, was sind die Vor- und Nachteile dieser Konzepte? Weiterhin viel Erfolg. Erstmal großes Lob an unsere Fietes, dass sie so nette Fragen stellen. So dezidiert und auch noch schreiben.
Ja, also 5 bis 6 finde ich auch ein bisschen viel. Also es ist mir auch zu viel, wenn du 5 bis 6 verschiedene Leute hast, die dich bedienen. Allerdings haben wir folgendes Konzept. Wenn was steht, was an den Gast muss, oder wenn was abräumen, hingucken und keine leeren Gänge. Das ist aber das Konzept. So, da brauche ich nichts. Und ich will halt viel Bewegung im Laden haben. Eigentlich ist es so zugeordnet, dass wir haben jeweils einen Kellner oder einen Mitarbeiter, der für eine Station zuständig ist. Das müssten im Schnitt 8 Tische sein. Jetzt haben wir einen großen Laden mit viel Raum und viel Fläche. Das heißt, wir haben, das klingt ein bisschen despektierlich, ist nicht so gemein, aber wir haben ein Runner-System. Das bedeutet, wir haben Leute, die sind ausschließlich, auch aus wirtschaftlichen Gründen, ausschließlich dafür verantwortlich, das Essen von der Küche an die Tische zu bringen. Im Optimalfall sollen sie es wirklich hinstellen. Also sie sind informiert, die wissen genau, was sie servieren, die sind auch gebrieft. Sollte es so sein, hinstellen. Und wenn es geht, wenn der eigentliche Kellner oder der eigentliche Stationskellner Zeit hat, dass er mit an dem Tisch ist. Mhm. Jetzt kann es sein, dass eben diese Runner, davon haben wir 4 bis 5, wenn die in ihrer Station nicht benötigt sind, sind sie dazu aufgefordert, an die anderen Stationen ebenfalls ein offenes Auge mitzuhaben. Eigentlich ist es so, du kommst an, da ist eine Reservierung, du wirst herzlich begrüßt, hoffentlich in den meisten Fällen. Manchmal sind sie gerade im Raum, weil sie sollen einfach nicht nur sagen, gehen Sie bitte vorne links und rum, sondern sie sollen sie mit an die Hand nehmen und an den Tisch bringen. Dann kommt ein Restaurantleiter, der überprüft, ob diese Tischstruktur, die wir mal vorgesehen haben, noch verfügbar ist. Also manchmal, wenn Gäste noch nicht sitzen oder länger sitzen, dann können wir den Tisch noch nicht anbieten, dann bringen wir sie an den Tresen. An den Tresen bekommen sie dann was zu trinken für die Wartezeit, die häufig nicht länger als 5 bis 10 Minuten sein sollte. Dann werden sie erneut an den Tisch gebracht. Dann kommt der Stationskellner und dann kann es eben sein, dass der Busboy kommt. Das insgesamt werden sie mit 5 bis 6 Leuten Kontakt haben, das ja. Wenn sie von 5 bis 6 Leuten bedient worden sind im Sinne von Bestellungsaufnahme etc. oder vielleicht haben sie es auch genutzt, dass sie eine bei uns dürfen, die Runner auch Bestellung annehmen, weitertragen. Ich bin kein Freund davon zu sagen, ja, meine Kollegin kommt gleich. Sondern das kann da den Eindruck erwecken. Aber 5 bis 6 Leute Kontakte an einem Tisch finde ich persönlich auch ein bisschen viel.
Gibst du das jetzt weiter bei einem Meeting?
Ja, wir können also einfach mal so als Kleine, dass ich sage, wir müssen noch mal gucken, weil ich nicht weiß genau, hat er 5 bis 6 Kellner kann er nicht gehabt haben. 5 bis 6 Menschen, mit denen er Kontakte hat, definitiv. Und das finde ich dann, solange sie alle eben diesen persönlichen Service am besten geben, aber trotzdem 5 ist schon viel.
Aber ist was man, finde ich, immer wirklich gut mit dann auch in Betrieb nehmen kann, weil du musst ja auch gar nicht immer gleich ein Fass aufmachen, sondern du kannst ja einfach auch mal die Situation angucken. Und manchmal gibt es ja auch Dinge, die verändern sich so schleichend.
Richtig.
Und dann hast du einfach nochmal kurz den Fokus ein bisschen geschärft und dann kannst du ganz entspannt beim Meeting, ne, heute nochmal drauf achten. Ich glaube, das hat jedes gute Restaurant auch. Ne? Wir haben auch so ein Service-Drehbuch, das sind 21 Seiten von der ersten Ansprache bis zur Verabschiedung dann auch, dass du so einen roten Faden hast, weil ja nur frei schwimmen cool ist, wenn du schwimmen kannst. Ne? Ja, sonst ist ja scheiße.
Ja.
Und 5 bis 6 Leute, das geht schon schnell, oder?
Also, das geht rasend
das schnell. Geht rasend
aber
schnell,
das klingt nach viel, ne? Das klingt immer.
Ja.
So, aber nochmal, ich habe auch nur mal 75 Mitarbeiter und abends sind da einfach mal 20 Service-Mitarbeiter und da stehen einfach mal 15 Köche. Also insgesamt sind wir 27 Köche. Da wirst du lange suchen müssen in Hamburg, um nochmal einen Laden, einen à la carte Laden, der in dieser Struktur arbeiten kann. Und es gibt auch mal Tage, sind wir nur 8 Kellner oder 8 Mitarbeiter im Service, krankheitsbedingt oder was auch immer. Aber auch da versuchen wir natürlich, dem immer Herr zu werden. Also wir haben dieses Runner-System, in Amerika nennt sich das Busboy.
Busboy.
Da geht es in der Tat drum, um die Tische schnell zu bereinigen, um schnell in den doppelten Umsatz zu kommen. Wir sind einfach ein großer Laden und wenn du, keine Ahnung, ich sag mal, von der Küche bis zur Bar sind es gefühlt 30, 40 Meter. Mehr? 50?
Hä?
Ich weiß, nein. Nee? 30, 40 mehr? Ja. Das ist schon eine ganz schöne Distanz. Und du kannst kaum den Laden überblicken von einer Position aus. Ein kleines Restaurant hast du immer ein bisschen im Blick, außer du hast mehrere Ebenen.
Aber es macht einen wahnsinnigen Spaß. Ich muss an meine Zeit als Host zurückdenken in der Bullerei.
Ah, jetzt auf einmal.
Einen wahnsinnigen Spaß, das Treiben in diesem Laden zu beobachten, eben weil er so groß ist. Wie ein Wimmelbild. Du entdeckst wirklich ständig irgendwie was Neues.
Ja.
Und wir haben
uns jetzt mal wieder um unseren Gast kümmern.
Und ich war gerade dabei, auf meinen schlauen Zettel zu gucken, um endlich mal die nächste Frage an unseren Gast zu richten.
Wow.
Ich habe nämlich gehört über Jan Philipp. Fand ich irgendwie interessant. Du hast gesagt, dass ein Gast unheimlich viel von dir weiß, weil er dein Essen ist. Und das habe ich nicht so, ich habe es verstanden, aber ich kann es nicht so richtig einordnen. Ich würde, bevor du die Frage beantwortest, diese Frage auch an Tim weitergeben. Würdest du sagen, ein Gast kennt dich, wenn er dein Essen isst? Und auf der Karte stehen ja 30 Essen.
Und es ist gut, dass ich diesen Podcast mitmache. Ich würde die Frage direkt weiterleiten an Jan Philipp, weil darum geht's. Ich glaube, meine Haltung habe ich dazu schon oft
okay, dann direkt zu Jan
Philipp. Und im Gegensatz zu dir hören ja die Zuhörer zu und merken sie auch Dinge, die ich gesagt habe.
Das stimmt.
Deshalb bitte Jan
Philipp. Das stimmt, aber nur, weil ich schon bei der nächsten Frage bin. Ihr habt doch sicherlich auch mehr als 4 Gerichte auf der Karte.
Wenn es gut läuft, ja.
Und ist dann jedes einzelne Gericht damit verbunden, dich zu kennen?
Ich glaube gar nicht, dass es im Einzelnen immer um ein Gericht geht. Dann auch. Ich meine, dass die Köche den Fokus aufs Kochen haben und der Service auf dem Gastraum ist klar. Aber was ich damit meine ist, am Ende.
Entschuldigung, hast du ein paar Austern?
Ja, ich habe gerade eine Austern gehabt. Schade.
Ich habe gerade überlegt, ob ich dich wiederbeleben würde, wenn da was passiert. Ich habe überlegt, was ich machen würde.
Anverschluckt. Entschuldige bitte. Ich wollte wirklich gerade wieder.
Wenn das rausgeht.
Das, was ich meine, ist, ich glaube wirklich, wenn ein Gast 2-3 Mal bei uns im Restaurant war, und jetzt habe ich ja keine Kette, sondern es ist ja wirklich unser Heimatort dann auch, dann lernst du uns unglaublich gut kennen, weil natürlich machen wir das, was wir lieben. Wenn wir klug sind, lassen wir das, was wir nicht können, weg. Ja, und dadurch, es geht ja nicht nur um das reine Produkt auf dem Teller, sondern du musst ja auch diese Passion irgendwie weitergeben. Du musst ja irgendwie auch das Team motivieren. Die wollen DNA lernen und vor allem sind die ja nicht blöd. Die schneiden genau, ob du 100% hinter denen stehst oder irgendeinen Quatsch erzählst, den gerade die anderen Leute hören möchten. Das heißt, auf dem Teller landet das, was wir lieben, dann auch und im Gastraum auch. Wir sind so Gastgeber, wie wir gerne empfangen werden wollen. Das heißt, wenn du wirklich ein paar Mal bei uns bist, weißt du ganz genau, wie wir ticken. Weil natürlich am Ende die Leitfiguren, die sind, die den Takt vorgeben und die Atmosphäre vorgeben. Weil am Ende muss man auch sagen, da darf man sich nicht wichtiger nehmen, als man ist, aber eben auch nicht weniger wichtig. Am Ende spiegeln wir uns natürlich ganz gegenseitig. Und wenn ich den ganzen Tag mit schlechter Laune und ein bisschen zu starkem Salzgefühl durch das Haus marschiere, dann wird sich das irgendwann in der Kulinarik ausdrücken. Und umgekehrt aber eben auch. Und ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst sein. Und das ist ja auch das, was so spannend macht, weil am Ende sind das unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten. Und das macht ja das dann auch so spannend, warum vielleicht das Restaurant von Tim komplett anders wäre als das von dir. Und das macht es nicht besser oder schlechter, sondern einfach verschiedene Geschichten.
Das macht schon besser, ja? Ob es von mir ist oder von Sebastian. Das macht schon sehr viel besser.
Vielleicht falsches Beispiel.
Ich bin ein wahnsinnig toleranter Mensch, aber da muss ich wirklich Einhalt gebieten, das ist okay.
Na gut,
aber grundsätzlich verstehe ich den Kern der Aussage.
Ja. Und ich meine nicht mehr und nicht weniger.
Also ich würde noch ganz kurz darauf hinweisen, das, was da in dem Satz wirklich auch rauskommt, und das kann ich nur mal einfach bestätigen, in bestimmte Formen der Gastronomien bist du ein Gastgeber und kein Dienstleister. Und ein Gastgeber versucht auch immer ein bisschen seine Persönlichkeit mit in das Ambiente zu bringen oder wenn ich zu Hause einlade oder
mir auch gefallen.
So, dass derjenige, der versucht, den anderen zu beeindrucken, weil er meint, irgendwas auf den Tisch packen zu müssen, was ihn ist selten gut. Ich habe das jetzt
aber
gerade
ich finde, der Impuls ist nachvollziehbar.
Also ich war jetzt auf der Veranstaltung 60 Jahre Metro.
Ja.
Und es gab ein sehr schönes Menü, es waren sehr viele tolle Kollegen dabei. Und man kann überhaupt nicht über Qualität reden, weil jeder einzelne Gang war in sich exorbitant gut. Trotzdem möchte ich an der Stelle 4 Gerichte rauspicken. Das eine ist der Einstieg von Tim Raue, der wieder seine Wasabi-Garnele macht und die brettert dir einfach die Schnauze. Also das für einen Einstieg ist schon fast eine Frechheit. Die ist knusprig, die ist süß, die ist sauer, die ist scharf, die ist umami, die ist salzig, die ist einfach so wow. So, von der Langoustine schmeckst du gar nichts. Ne? Das bringt ein bisschen süßliche Cremigkeit, aber alles andere ist Power, Power, Power. Das ist Tim Raue. Dann gab es Duck, der...
Oder wie Judith Rack sagt, T-Duck-No.
T-Duck-No, ja. Sie hat schon gesagt. Ja. Der hat es übrigens ganz charmant gemacht, an der Stelle auch mal. Ne? Also es gibt ja inzwischen zwei Personen, die ich ständig im Moderieren sehe. Das bist du und das ist Judith. Das hat sie ganz zauberhaft gemacht. Die alte Hühnerzüchterin. Teduk einfach in seiner Schlichtheit, also seines 839, wo er wirklich 893, ich krieg's immer durcheinander. Seitdem die Postleitzahlen fünfstellig sind, kann ich mir die auch nicht mehr merken. Ganz klar, was zum Ausdruck gebracht. Dann gab es, ich wollte schon wieder sagen, Alex Atala mit seinem brasilianischen...
Ah, der war da.
Der war da, der hat gekocht. So, der hat ein Gericht gemacht mit einem Art Fermentations-Manioc-Saft irgendwie, aber sehr französisch auch. Hast du trotzdem seinen Charakter.
Vegetarisch, da, oder?
Ja. Und dann muss ich sagen, also da hat mich mal wieder vor Begeisterung wirklich zerrissen. Seit langer Zeit mal wieder, weil eigentlich war es wieder für mich gelebte Langeweile. Und dann war es aber brillant und das war Sven Elverfeld, der wirklich einfach gedroppt hat. Geschmacklich, reisemäßig.
Lieblingsrestaurant meiner Frau.
Ja, wirklich.
Und schon immer, so, und ich verstehe genau, warum.
Und das war genau ein Gang für 300 Leute, was er da rausgepumpt hat, irgendwie so. Und man lässt nichts drauf kommen. Der hat einfach, wenn ich keine Ahnung vom Kochen hätte, der Teller alleine wäre mir eine Lehre gewesen für gute Küche. Den könntest du auseinandernehmen, dezidiert auseinandernehmen und kannst für alle essen. Das war so bam. Und das meine ich ihm halt, da ist ihm auch ein Teil der Persönlichkeit. Und Elverfeld ist garantiert nicht einer der Mr. Entertainment-Leute. Ne? So, der ist keine Labertasche, das ist keiner, der mit großer Schnauze und süße Säure, Salz spielt etc. sich auf irgendeine Bühne steht, sondern ist ein leiser, ruhiger Vertreter, der seit über 20 Jahren da in dem Aqua steht. Und eigentlich Gefahr laufen müsste, langweilig zu werden. Aber wird er nicht. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Und ich bin gerade erst noch bei Cesar Ramirez gewesen in New York, wo ich dachte, wo ich wirklich, puff, so, das war, ist jetzt Sven echt nochmal Level besser. Muss man einfach sagen. Das ist nun ein Theater, das war richtig drop it.
Wenn jemand keine Ahnung von Kulinarik hätte und gerne mal ein richtig tolles Restaurant möchte, ich glaube, dann würde ich den da hinbringen.
Nur die Atmosphäre.
Ich verstehe. Die Atmosphäre ist was anderes. Die ist sehr gediegen.
Ist das
Im Ritz-Kalten. Sehr, sehr gediegen, die Atmosphäre.
Zu große Tische, zu wenig Gäste.
Ich finde, dass der kocht so, wie er ist. Das ist ein unglaublich lässiger Typ. Also, vom Typ her, ist er unglaublich. Also, das ist witzig, auch wenn die Mitarbeiter, die weggehen, das sind alles so coole Socken. Ne? Die kannst du alle in einen Karton packen, die passen. Ja.
Okay, cool, hätte ich jetzt bei Sven nicht gesagt, aber.
Aber ich habe irgendwie. Guck dir die mal an, wenn die zusammenhängen. Die hier, Julian Stoffersson zu Berlin, und das ist ja alles ein Schlag.
Die Mitarbeiter von ihm fahren, glaube ich, regelmäßig abends nach Berlin, damit sie was erleben, ne?
Das mag sein. Also ich weiß nicht, was da in Wolfsburg, abgesehen vom Fußballspiel, ist. Aber die Küche ist geil, weil die ist so zugänglich, die ist so logisch und die ist trotzdem hochanspruchsvoll. Und da brauchst du keinen, der den Teller, wenn du keine Ahnung hast, 10 Minuten erklärt.
Ja, genau.
Aber das schmeckt einfach, es ist voll auf die 9. Du kannst es, wenn du gar keine Ahnung hast, relativ simpel abtun, aber wenn du richtig Bock auf Kulinarik hast, wenn du dich einkennst, kannst du dich voll verlieren in den Tellern. Ich finde es Weltklasse.
Ja. Lustigerweise, das ist der einzige Koch, den ich wieder durchgängig bepöbelt habe. Ich weiß gar nicht warum, aber den bepöbel ich immer. Ja, die haben das schön angerichtet. Und ich musste wieder zurück nach Hamburg, nachts noch. Das war 23:30, da waren sie dann irgendwann beim Gang 8. Und wie gesagt, dann standen sie da alle hochkonzentriert und ich habe das natürlich wieder für mich als Bühne benutzt. Hab noch wohlwollende Worte gewählt, um das Essen auch wirklich auch zu loben. Daraufhin kam natürlich auch gleich eine kleine Verbalattacke wieder von Sven, was ich mir zum Anlass gegeben habe. Aber er sagte, ja, das wäre mal für dich eine Aufgabe bei Kitchen Impossible. Mal jetzt muss er auch nicht durchdrehen, nur weil ich das Nettes gesagt habe. Das ist ein Eigelb in Soja eingelegt und wenn dir nichts mehr einfällt, machst du einen Pinselstrich und dann macht dir wieder Bumsknusper auf irgendwas drauf. So, das ist jetzt mal die kurze Analyse, ne? Nimm's doch einfach mal an, du Affe. So, aber, und das liebe ich ja. Ich liebe diesen nicht respektvollen, totalen respektvollen Umgang vor der Leistung eines Sven Elversfeld, wo ich mir auch gar nichts schenke, auch zu sagen, eigentlich müsste er drüber sein. Eigentlich müsste er, weil es ist zu leise, es ist zu ruhig, es ist so unter Kollegen. Aber da ist richtig da. Das war ein Brett. Hat er toll gemacht. Also alle haben toll gekocht, aber da habe ich neu gedacht, Melzer, also wieder mal, so, vielleicht solltest du hin und wieder auch mal deine Laberei überprüfen, ob es noch wirklich so ist, ne? Ob es da irgendwie so ist, weil das war ein Pfund. Das war wirklich ein Pfund.
Was ich halt so cool finde, ist, dass dieses sich mal kurz für was zu begeistern und richtig gut werden, das ist ja gar nicht so schwer. Aber mittlerweile, was ich jetzt, weiß nicht, ich bin ja immer noch sehr jung, ne? Aber was ich mittlerweile, wenn da echt jemand 20 Jahre so performt,
ja,
und echt Champions League ist und nicht die Leidenschaft und die Liebe zum, weil ich weiß ganz genau, wenn du dich einmal Wochen nicht konzentrierst, das geht ratzfatz bergab.
Ja.
Mit dem Team, mit der Atmosphäre, mit der Qualität. Und so zu delivern, das über 20 Jahre auf dem Level, das ist, glaube ich, gar nicht hoch genug
also anzurechnen, was die Jungs und Mädels machen. Ich lief auch auf dem Level ab, aber ich habe es extra niedrig angesetzt, damit ich gar nicht erst runterfallen kann.
Du hast eben,
also ich persönlich, nicht meine Mitarbeiter, als, bitte. Als, nicht mich mit meinen Mitarbeitern gleichziehen.
Als wir eben kurz davon gesprochen haben, dass ein Gast viel über dich weiß anhand deiner Gerichte und Menüs, hast du auch davon gesprochen, dass du wiederkehrende Gäste hast?
Ja.
Stammgäste nennt man das auch.
Genau. Habt ihr viele Stammgäste, die fürs Restaurant kommen?
Ja, klar.
Okay, Frage. Ich habe nämlich von einem Kollegen von euch, der auch besternt ist, gehört, der sagte, Stammgäste für ein Sternerestaurant ist das Schlimmste, was passieren kann. Eben weil sich zu wenig auf der Karte ändert und diese Stammgäste im Prinzip immer das Gleiche bekommen. Deswegen ist es wichtig, einen zweiten Stern zu bekommen, um in die Internationalität der Gäste zu gehen.
Das ist Quatsch.
Also, aber
was hat er gesagt?
Das, was ich gerade gesagt habe.
Also nochmal, das mit
den Stammgäste das Schlechteste sind, was einem Sternrestaurant passieren kann, weil ein Stammgast irgendwann, der will ja immer was Neues erleben, weil er das Restaurant.
Ja, ich weiß, was er meint. Okay, aber auch da gibt es ja verschiedene Konzepte. Und für mich gibt es gibt Gasthäuser, es gibt vermeintliche Gourmet-Restaurants und es gibt Konzeptrestaurants. Und im Konzeptrestaurant gehe ich als Gast hin, gebe an der Tür, und das meine ich gar nicht bewertend, gebe an der Tür meine Rechte ab und erlebe das, konsumiere das. Und da kann ich eine Woche später sicherlich nicht hingehen, weil am Ende kann ich bei Romeo und Julia auch nicht am Schluss nicht wollen, dass nicht jemand stirbt. Das ist halt so. So ist das Stück geschrieben. Wir sind ein Gasthaus. Wir sind ein Gasthaus und wir machen das wirklich so. Wir haben ein Degustationsmenü. Wir machen so roundabout 8 bis 10 Menüs im Jahr. Das ist schon richtig viel.
Das ist richtig viel.
Richtig viel, weil wir so viele Mikrosaisons haben und weil wir so viele Sachen haben, die haben wir gar nicht mal 2000. Und keine blöde Erdbeere ist 3 Monate reif, nur weil Frühling ist. Das ist Quatsch. Und da machen wir uns das Leben nicht wirklich einfach. Und dann kommt auch dazu, Söringhof ist jetzt wieder, wir sind nicht nur Restaurant, sondern auch Hotel. Und was ist der Mehrwert Söringhof? Richtig tolle Menschen, Wahnsinnsausblick, Empathie und Genuss. Und natürlich, wenn wir uns da mit dem Genuss nicht abheben von anderen, und die Aufgabenstellung müssen wir uns schon geben, wo ist dann der Mehrwert für den Gast in Söringhof zu gehen und nicht im Zweifel in ein anderes Hotel, was einen größeren Spa hat oder sowas. Und das, was wir machen, ist, dass jeder Gast, der das zweite Mal in unser Restaurant kommt, und es ist vollkommen egal, ob das ein Hausgast, ein Aushausgast ist, für den kochen wir jeden Tag ein neues 5-Gang-Menü. Tauschen 2 Snacks, 2 Petit-Fours. Das heißt, das große Degustationsmenü, das sind so mit den Herzstücken ungefähr 21 Gerichte mit den ganzen Snacks und so.
Und dann mit dem Scheiß.
Und dann kriegen wir ab dem zweiten Tag, heute sind Gäste abgereist mittlerweile aus Berlin. Die waren 3 Wochen jeden Abend bei uns und wir haben jeden Tag ein neues 5-Gang-Menü gemacht. Das heißt, die haben das über 100...
Das ist auch eher außergewöhnlich für den Stern.
Ganz ehrlich, ich glaube, das gibt es gar nicht in Deutschland. Also das kann ich schon selbstbewusst sagen dann auch. Und aber das ist auch meine Wertschätzung für einen Gast. Ganz ehrlich, wir sind eine kulinarische Insel. Wir haben über 100 Restaurants. Also wenn ein Gast wirklich sagt, er findet das so geil, dass er mehrmals kommen will, dann möchte ich mich bewegen. Ich möchte auch diese einfach dem Menschen zu zeigen, dass er es mir wert ist, einen Schritt mehr zu gehen. Für Mitarbeiter, aber eben auch für Gäste. Ich finde das ein ganz wichtiges Signal.
Ja,
weil sonst lohnt sich das nicht. Wo ist der Mehrwert? Der
kulinarische Regenmantel und das Fahrrad.
Und das macht es, muss man ganz ehrlich sagen, das macht es auch nicht immer einfacher. Und das bringt auch eine gewisse Schwankung rein, weil natürlich packst du mal einen Klassiker rein und du machst mal die Probe mit rein. Aber unsere Gäste, und das hat was mit Wertschätzung zu tun, die freuen sich dann eher, dass sie die Ersten sind, die was Neues haben. Auch wenn vielleicht irgendwie, wir müssen ja nicht drüber reden, ob der Rehrücken rosa ist. Aber vielleicht fehlt das letzte Detail noch. Und dann kommen wir in Austausch. Und das schafft eine ganz schöne Atmosphäre. Und wir machen das liebend gerne. Das geht aber auch nur, weil sie so ein riesen Küchenteam haben dann auch. Das musst du dir auch leisten können und wollen. Würde ich alleine da stehen, könnte ich den Quatsch auch nicht machen. Das gehört zur Wahrheit dazu.
Tim?
Ich hatte neulich eine Aussage getroffen über das Yin Yang, eins meiner Lieblingsrestaurants, und dachte so, ich glaube, deren Herausforderung wird jetzt sein, sich zu etablieren, weil sie eine relativ starre Karte haben. So, und diese Präsenz der Gerichte ist so präsent, dass du es nicht jeden Tag essen kannst. So, das heißt, irgendwann brauchst du eine Abwechslung oder eine Pause. Eins von beiden. Ne? Das ist so ein gieriges Restaurant. Das ist halt thailändische Küche. Und wenn du da essen gehst, dann willst du sofort wieder hin. Das ist so, und willst du nochmal wieder hin. Und dann willst du nochmal wieder hin. Und dann willst du auch die Dinge essen, die du nicht gegessen hast. Und also das ist wirklich so, da bist du richtig neugierig. Aber irgendwann hast du halt genug an Curry, Koriander, Chili, Säure, Limette etc. mal in der Schnauze. Und dann sehnst du dich wieder nach dem Hackepeterbrötchen. Und das ist dann der Moment in meinen Augen, wo es wichtig ist, dass Stammgäste verstehen, dass nicht das Restaurant langweilig geworden ist, nicht die Wiederholung langweilig geworden ist, nicht die Wiederholung der Karte, sondern dass man sich auch dann vielleicht an diesem Geschmack, an diesem Grund, an der Tendenz des Geschmacks überfressen hat. Und nur eine Pause geben und dann wieder mit derselben Leidenschaft wieder durchstarten und dann vielleicht mal, ich sag mal so, das ist am Ende des Tages, ich glaube, wenn man Onanie für sich entdeckt, da schrubbelst du ja auch irgendwie 5, 6, 7, 8 Mal am Tag an dir rum irgendwie und dann merkst du, okay, das tut jetzt auch nicht mehr gut. Und dann wird das Ding irgendwann mal wund.
Tim.
Nein, aber als Beispiel, alles, was zu exzessiv betrieben wird, was eigentlich per se ganz schön ist, ist so, was ist auch so? Du brauchst Bilder im Kopf.
Ja, das ist so, allein jeder das Bild Wort.
Viel Spaß beim Einschlafen.
Ja. Ich möchte an der Stelle festhalten, dass in 5000 Jahren Podcast Fide Gastro, Jan Philipp der erste Gast ist, der mir in dem Fall gerade Getränke nachgegossen hat. Das gab es überhaupt noch nie.
Nein, das stimmt so nicht. Das ist falsch. Die haben dir alle nachgeschaut.
Gast?
Nein. Immer alle.
Okay, alles klar.
Was hier der andere auch neulich jetzt. Der ist nett, aber jetzt ist er auch nicht netter als alle anderen. Jetzt entspann dich mal. Also.
Wir waren
Entschuldigung, dass du das hören musstest.
Wir waren bei Onanie. Nein, also.
Nein, wir waren nicht bei der Onanie, wir waren bei der Wiederholung des Stammgastes. So. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dem Stammgast, ohne seine Linie zu verlieren, genug Abwechslung anzubieten, dass er trotzdem ein begeisterter Stammgast bleibt.
Finde ich sehr gut.
Das Thema ist ja immer, und das ist ja, ich glaube, egal auch auf welchem Level der Gastronomie oder Hotellerie du dich bewegst, wenn ich dir am ersten Tag alles gebe, was ich habe, dann bist du begeistert. Wenn du aber 3 Wochen jeden Abend von mir für 100% bekommst, dann bist du nach 10 Tagen von mir gelangweilt.
Richtig.
Die Scheiße ist halt, wenn meine Hosentaschen leer sind, was soll ich denn machen? Also mehr als einen Flitzer kann ich jetzt nicht machen. Ja. Und darum ist das so unglaublich wichtig, dass du, also zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, also unsere Gäste kriegen wirklich alles. Wirklich alles. Und ich bin dazu bemüht und da mache ich.
Nur ich kriege nicht mein Zimmer.
Ja, also das ist
schon mal an der Stelle, wollte ich das nochmal.
Und dann bist du aber auch kein Gast.
Dann
bist du aber auch kein Gast.
Aber ich war schon mal Gast und damit bin ich sowas wie ein Gast.
Und Mitarbeiter und Gast muss auch spüren, dass das, was er macht, eben auch Aufwand ist. Und das machen wir gerne, aber er muss auch spüren, dass es eben nicht verfügbar ist, weil sonst denkt er, es macht ja gar keine Arbeit. Und das darf ein Gast schon spüren, dass wir bereit sind, jeden Weg für ihn zu gehen. Aber es ist eben auch Arbeit. Damit diese Wertschätzung auch mit dabei ist.
Musst du mich auch erstmal reinlassen, nur an der Stelle.
Ja, ich weiß.
Das ist ein Konzept, was sich da die Katze in den Schwanz beißt, der vorher viel geschrubbelt worden ist. Gott.
Das Schlimme ist ja, dass du wahrscheinlich übermorgen den kompletten Kalender 2025 vom Söllringhof bekommst, wo was frei ist.
Aber noch,
Na,
noch
Moment, mal, um Sekunde, das Ding, Sekunde na, was war das denn, was ihr da immer gemacht habt? Wolltest du gerade ein Beispiel?
Ich habe das gerade zugelassen, dass er mir ins Wort gefallen ist.
Aber so, eigentlich war es ganz interessant, mal zu hören.
Ich wollte aber noch diesen einen Zwei-Stern-Modus noch mal ganz kurz nehmen.
Du bist immer interessanter.
Weil in der Tat ist es so, dass ich nach einem Stern nicht mehr schaue. Ich preise wahnsinnig viel und ich bin wahnsinnig viel unterwegs. Der eine Stern hat für mich eine relativ geringe Bedeutung inzwischen.
Weil zu inflationär?
Weil es viele gibt und auch in einigen Bereichen vieles überschaubar ist. Das heißt nicht schlecht oder so, aber wenn ich mir jetzt die Mühe gebe, irgendwas Besonderes, dann zählt auf einmal der Zweite. Der Zweite ist so für mich der eine Stern in den 2000er, 2010ern gewesen, wo du dich noch so, und das ist auch gut, dass es so viele gibt übrigens, ne? Das ist keine Wertung von mir, aber der Zweier macht ein bisschen mehr auf. Ich war jetzt in New York und war in 2 Einsternern essen.
Ist ja und, auch in 2 Sternen ein.
Ja, aber habe das bei beiden erst danach erfahren, dass sie einen Stern hatten.
Ach so.
Oder respektive beim Reingehen gesehen, weil ich bin nach der Ausrichtung des Restaurants.
Ach, wirklich jetzt?
Ja, bin nach der Ausrichtung des Restaurants gegangen, die in beiden Fällen asiatisch inspiriert waren, weil ich wusste, wo ich nachher noch hingehe. Und dieses 2 Sterne ist so ein bisschen, das sorgt für mehr Aufmerksamkeit.
Du musst neu liefern und klar, je enger die Beziehung ist, desto mehr forderst du gegenseitig von dir. Das ist ja im Privatleben auch nicht anders, ne? Also zu lange. Naja, wenn ein Gast dich Zimmer kennt, dann traut er sich andere Sachen zu fragen, als wenn ich dich noch nie gesehen habe.
Stimmt.
Wenn wir beste Freunde sind und jeden Tag ins Schwimmbad gehen, fordere ich von dir andere Sachen, als wenn ich dich das erste Mal sehe und mit voller Respekt dann gebe. Das ist automatisch so.
Ja,
und da hat jeder Mensch, glaube ich, so eine gewisse Hürde. Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist wichtig, weil du musst dich auch antasten. So ein bisschen.
Nur das Schwimmbad gerade in diese Geschichte reinzukriegen.
Nee, lass mal sein. Okay. Nächste Frage.
Nein, ich verstehe es. Können wir mal über diese Hassliebe Sylt sprechen? Weil Sylt hat doch nun wirklich einen Ruf. Der ist so und Sylt hat einen Ruf, der ist so. Und du hast ja selber gesagt, du fandst Sylt nicht wirklich geil.
Wo kommst du ursprünglich her?
Aus Göttingen.
Boah, da Sylt nicht geil zu finden, ist schon mutig.
Naja, aber so.
Im Nachhinein hast du recht.
Also, da muss ich schon sagen, also Göttingen, nichts gegen Göttingen, aber da, jetzt per se erstmal eine Ablage.
Aber was hat dich denn,
das ist schon wow.
Was hat dich denn außer deiner jetzigen Frau da so überzeugt, zu sagen, das ist es doch? Oder das macht Sylt so besonders? Weil du sagst ja selber, der Strand ist es nicht.
Nee, wirklich. Also ich sehe manchmal monatelang das Meer nicht. Und das finde ich auch nicht schlimm. Außer wenn ich Gäste zur Terrasse bringe. Aber so. Andersrum, ich glaube, also das Ding ist, ich glaube, alles hat seine Vorzüge. Wenn du in der Stadt bist und du bist ein mega Stadtmensch oder so, dann ist es total geil, dass du unter deiner Wohnung einen Supermarkt hast und so. Das brauchst du dem Landmensch aber nicht erklären, der morgens das Reh im Wald sehen will. Das ist vollkommen Wumms. So eine Insel hat Vor- und Nachteile. Und ich habe nur die Nachteile gesehen. Vielleicht war es bei mir auch eine Altersfrage. Ich war so 17 oder 18, als ich da hingegangen bin. Dann ist alles gefühlt teuer. Dann hast du noch den Outdoor
dazwischen. Und du hast bei Müller gearbeitet. Mhm.
Aber hast du Sylt nicht verstanden aufgrund des gastronomischen Umfeldes oder aufgrund der Insel?
Also so ein bisschen alles. Bei mir kam dazu, ich habe in einem Catering meine Ausbildung gemacht und auf einmal stehe ich in einem à la carte Restaurant. Wir haben 180 Kuvert im Ein-Sterne-Restaurant geschickt. Wir hatten 270 Gäste am Tag. Und dann schrauben die dich da an Entree mit hier und du weißt gar nicht, wo oben und unten ist.
Gut, da kann ja Sylt nichts für.
Also da kann Sylt nichts für. Dann kommt dazu, dann war ich einfach so durchgespielt, dass ich immer nur gepennt habe. Und ich habe nie den Strand genutzt. Ich bin nie mit den Leuten losgegangen, weil ich immer gedacht habe, jetzt schläfst du. Ich bin mit dem Puls um 17 Uhr, wenn wir mal eine Stunde Teildienstpause hatten, bin ich mit dem Puls von 180 aufgestanden, weil ich dachte, ich stehe an der Klippe und 10 Leute wollen mich runterschubsen. Und das war einfach schwierig. Ich habe es nicht geschnallt. Ich konnte mit dem Druck auch nicht umgehen. Deshalb habe ich gesagt, ey, nie wieder. Wie kann man so einen Scheiß mögen dann auch? Und dann kam halt blöderweise in der letzten Woche da meine Frau um die Ecke, die damals im Säuringhof gearbeitet hat. So,
die dumme Sau.
Ja, das ist
kaum einfach um die Ecke. Du.
Und
voller Wertschätzung gemeint.
Und du brauchst natürlich dann einfach auch Leute, die dir die Tür öffnen, die auch zeigen, wie schön das ist dann auch. Und wenn, klar, ich kann nur die Schattenseiten sehen in jedem Unternehmen, in jeder Stadt dann auch. Aber das ist natürlich schon ein geiler Fleck Erde. Also ein wahnsinniger Fleck Erde.
Dann hast du deine Frau kennengelernt und habt ihr nach Feierabend mal Liebe am Strand gemacht. Dann hast du gesehen, dass du auf einer Insel bist und dass da auch
Strand
mehr
Strand 1177.
Dankeschön. Ja. So, wahrscheinlich das Klischee, ein bisschen Fläschchen mitgenommen, ein bisschen Sprudelwasser oder sonstiges und ein bisschen rumgemacht. Aneinander rum, oder? So stelle ich mir das vor. Und dann hast du auch, Mensch, ist doch
ja, war Winter, als wir uns kennengelernt haben, also war ein bisschen anders, aber so in der Art.
Ja, dann habt ihr halt Glühwein getrunken, ist mir auch egal. Aber so vom Konzept her irgendwie und dann hat man die Insel für mich entdeckt.
Und dein Eindruck von Sylt?
Nochmal, ich bin großer Fan von Sylt. Ich finde, dass das Klischee, was derzeit in der Presse dargestellt, leider leidlich ist. Ich finde, dass Sylt eine ganze Menge sehr verkehrt macht, insbesondere was die Wohnraumpolitik angeht. Also kein Schutz für die Bewohner der Insel aufgebaut haben. Also wenn ich Bürgermeister von Sylt wäre, das wäre mir auch egal. Den Tourismus. Ja, habe ich gehört, ist abgesichert worden. Ja, ne? Es gab irgendwie ein Misstrauensvotum.
Stell dir mal vor, Tim Melzer wäre Bürgermeister von Sylt.
Ganz klar zu sagen, das ist bestimmt, das ist Strafzölle auf Vermiet oder ne, auf so, um Wohnungsbau zu finanzieren. Weil die Insel frisst sich so ein bisschen selber auf. Die Menschen, die dafür verantwortlich sind, warum die Menschen auf diese Insel kommen, haben nicht mehr den Raum und nicht mehr das Geld, nicht mehr die Möglichkeit, auf dieser Insel zu leben. Das heißt, da findet so eine, das ist ein bisschen wie Mallorca, wenn du...
Gentrifizierung auf ganz hohem Niveau.
Aber es ist ein bisschen wie Mallorca, klassischer Ferienort, wo das alte Dorf, wo praktisch die Strandpromenade ab Oktober komplett verwaist. So, aber die Insel ist immer noch groß genug, damit die Mallorquiner. Sylt hat wirklich ein Problem, dass die echte Infrastruktur nicht mehr existent ist. Und wir sind hier nicht auf den Malediven, wo wir von der 500-Meter-Insel reden oder so, wo die Leute auf die andere Insel rüberfahren können, sondern wir reden hier wirklich von einer Insel mit unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Atmosphäriken. Das ist wie Hamburg in klein. Du hast ein bisschen Altona, ich sag mal, das Rustikalere. Westerland, du hast ein bisschen hier Havestelrude, Eppendorf, das ist ein bisschen Kampen, du hast Keitum, das hat sich noch nicht so richtig entschieden, ist natürlich jetzt auch schon richtig luxuriös, aber war vor kurzem noch so ein bisschen die Mischung, wo man ein bisschen Sylt erleben konnte, Luxus, sich das aber noch ein bisschen leisten konnte, hat sich glaube ich inzwischen auch verändert, aber was du hast eine unfassbare Natur. Du hast eine Nordsee, wie sie nirgends hast. Du hast die Wattseite, du hast die Nordseeseite, du hast Winde, Wetter, du hast die Dünen, du hast den nach wie vor, das nochmal diesen Fischbrötchen-Aspekt und auch Sylter Royal Austern sind nichts anderes als ein Stück Sylt. Und nicht wegen Austern, sondern weil das da ist was. Also du kannst da wirklich, du kannst unfassbar schön dann mit dem Fahrrad fahren, auch wenn Fahrradtouristen das Nervigste auf Sylt sind, die mit ihren Fahrkarten da, mit ihren Landkarten rumfahren. Aber es ist so schön. Du hast die Strandbuden, du hast die Surfer, du hast die Hippiesken an. Und natürlich hast du auch Dinge wie im Kampen, und ich bin auch da nicht mehr bereit, das negativ zu werten, außer natürlich dumme.
Die Idioten, ja.
Die Idioten, und da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Das ist einfach wahnsinnig verwöhnte, dekadente Dummblasen, die meinen, dass das witzig ist in irgendeiner Form, was ein komplett falsches Licht in meinen Augen auch auf diese Ecke, nicht komplett, aber es ist eben nicht alles in der Regel. Aber es ist halt, spielt auch Luxus eine Rolle. Und was haben wir in Deutschland immer ein Problem mit Luxus? Es gibt nun mal auch Leute, die haben Geld und die können dieses Geld auch ausgeben. Und wenn die sich ein Biotop suchen, wo sie das Geld ausgeben wollen, liegt es doch nicht an uns, das zu bewerten. Wir müssen ja nicht hingehen. Und ich gehe nicht nach Kampen. Wenn ich auf Sylt bin, bin ich nicht in Kampen. Ich finde, List wird langsam leider ein bisschen verbaut. So, da könnte man so langsam eine architektonische Sperre reinsetzen. Da wird ja wirklich gebaut, als ob da niemand für verantwortlich ist. Also,
aber da zum Beispiel auch viel Wohnraum gerade.
Ja.
Tatsächlich.
Ja. Also. Aber das ist nach wie vor, List war immer so ein bisschen meine. Ich mochte List immer am meisten. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht war es so das Industrielle. Vielleicht waren es die Einfachheit. Der Hafen, ja, nicht der Hafen unbedingt. Aber eine der Gastronomien war der 100-Jährige früher. So, den mochte ich immer, weil da gab es Seezunge, Hummer, Butter irgendwie für ein kleines Geld. Dann gab es den
alte Gasthof, ja.
Der alte Gasthof. Und also für vermeintlich klein, es war immer noch Seezunge und Hummer. Aber es war nicht so, es hatte keine Dekadenz.
Also was ich glaube, was die meisten wirklich komplett unterschätzen, ist, also es wird natürlich gerne über das berichtet, was sie am besten liest. Ne? Und das ist so ein bisschen klar. Bildjournalismus, ne? Und 19-Jähriger mit Maserati besoffen über den Kreisel gefahren, ist natürlich viel spannender als Tim und Sebastian genussvoll beim Sonnenuntergang Glas Wein getrunken.
Ja.
Also wer will denn das lesen? Das interessiert keine Sau.
Ja, ja.
Aber das, was ich glaube, was uns von ganz, ganz vielen Regionen unterhebt, du kannst eigentlich morgens aufstehen und überlegen, welchen Charakter hast du. Möchte ich heute schickimicki? Möchte ich heute rustikal? Möchte ich heute Natur? Möchte ich heute viele Menschen um mich
herum? Bist du verbal diese, gut geschult.
Nee, pass auf, nein.
Nee, das
nein,
ist gut.
Hör mal zu. Ich meine das ganz ernst. Diese Vielfalt ist abartig. Such dir eine Region in Deutschland
Hamburg.
Aus, wo du so, nein, wo Hamburg. Du so, wo
widersprich
du so,
nicht mal Hamburg nicht
wo du so safe bist, wo du so safe Göttingen. Bist. Und deshalb darf ich das sagen. Nein, wo du so safe bist, wo du so eine kulinarische Vielfalt hast, wenn du am Montag in Hamburg-Altona in die Bahn steigst, dann sind da 30 Schulklassen, die hinfahren. Es gibt fast keinen, der nicht auf Klassenfahrt. Sylt ist nicht nur Söringen von 5-Sterne-Hotellerie. Sylt ist 20.000 Campingplätze, Sylt ist Ferienvermietung, 140.000.
Und Rocker? Sylt ist auch Rocker.
Zumindest 3 Tage im Jahr, ja, das stimmt. Also ich glaube wirklich, du kannst mit den Klischees spielen, sie gehören dazu. Und vielleicht die nicht teilnehmen, die brauchen sie aber zumindest, damit sie am Straßenrand sitzen können und sich das angucken können, damit sie wieder ein Jahr was zu erzählen haben.
Eine Sache hat Sylt nicht. Und das ist normal.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, warum wir kein Normal haben? Soll ich dir sagen?
Das ist mir ein Rätsel. Weil
soll ich dir sagen, warum meine Kinder Söringo-Verbot haben?
Weil die sich nicht benehmen können? Weil sie, nee, so wie ihr Vater, nein, immer Nein sagen zu anderen Neinungen?
Ach, schon wieder, oder ja. Witzig. weil Söringhof ist nicht normal. Das ist ein Riesenprivileg, so einen Quatsch zu machen. Und am Ende ist Sylt immer noch eine Urlaubsdestination und im Urlaub gönnst du dir Dinge, die du im Alltag nicht machst. Ist das für uns unser Alltagsgeschäft? Ja, hundertprozentig. Und das ist auch wichtig, das möchte ich auch an meine Mitarbeitenden weiterbringen. Nur weil wir den ganzen Tag mit Champagner um uns werfen, ist das nicht normal. Und nur weil ich Champagner trinke, ist immer noch Alkohol. Also halt die Scheiße und trink sie bewusst oder eben auch nur ganz besonders. Und meine Kinder, wie soll eine 3-Jährige schnallen, dass der Söringhof nicht normal ist? Dass man im Zweifel für sowas richtig fleißig sein muss, dass man sich sowas mal erlauben kann. Aber ich finde, jeder hat es verdient, mal richtig auszubrechen aus seinem Leben. Ob es auf dem Campingplatz oder im Söringhof ist, ist scheißegal.
Dann hast du aber da hast du mich missverstanden, weil normal ist, wenn ich auf Sylt bin und ich möchte normale Kulinarik haben. Normale bedeutet, ich sag mal, das, was ihr macht, 2 Stufen drunter.
Ja, ja, ja.
Das ist für mich normal. Also ich sag mal, einen gut gebratenen Fisch mit einer guten Kartoffelbeilage, mit einer guten Soße, nordisch. Ich finde, die meisten Speisekarten da machen immer so einen Eindruck, aber so eine Mischung aus Bolognese-Pizza und ein bisschen Malibu ist da mit auf der Karte. Aber das echte, also das ist oft so Surfer,
Ist alles
da ist dann so ein bisschen Tataki hier, ein bisschen Sashimi da, ja. Dann ist ein bisschen
so ein bisschen, bisschen von allem, so gefällig. So ein bisschen, ne?
Das aber für ihn war's früher dabei. War für mich, und das ist nochmal die alte Romantik, entschuldige bitte, war nach List fahren, da hatte der alte Gosch noch seine Bumsbude, daneben war der etwas andere Imbiss. Dann hast du da wirklich eine gute Fischsuppe gegessen. So, und ich glaube, die war nie gut. Das war aber auch so, das hatte
das Gefühl aber wieder.
Das Gefühl, das war das Krabbenkaufen, das war nicht ein Legoland von Fischhandel da, sondern es war ein, du bist halt, es gab vermeintlich den Showverkäufer vom Boot runter und du hattest so einen Sylt-Geschmack. So, du konntest nach Westerland gehen, da gab es auch zwei, drei Buden, die relativ simple Bratkartoffelgerichte, das ist für mich normal. So, und das ist derzeitig auf Sylt, ich habe es nicht gesehen, ich bin begeistert gewesen von einem Restaurant und jetzt bitte hilf mir. Kaitum, irgendwas mit Tante oder Oma?
Oma Wilma, haben wir Oma darüber Wilma. Gesprochen beim letztes Mal.
War das so?
Ja.
Oma Wilma.
Ich weiß gar nicht wo,
aber. Ich weiß nicht, was sie jetzt machen, aber da bin ich rein.
Der ist immer noch da.
Und da dachte ich so, oh, ist das herrlich normal. Weil das ist natürlich Sylt. Aber
wunderschönes,
das
wunderschönes Friesenhaus.
Ja.
Garten, große Bäume. Total, also wirklich.
Nicht exzessiv überteuert. Nicht. Ja. Sondern wirklich so,
und liebevoll gekocht.
Ganz
wirklich liebevoll gekocht.
Das meine ich so. Ja. Ich glaube, ich meine so.
Davon gibt es aber immer wieder ein paar mehr Perlen jetzt.
Gibt's jetzt
das ist okay, cool. Ja, also es gibt immer noch die so durchknallen dann auch. Die muss es aber auch geben, weil jeder einen unterschiedlichen kulinarischen Anspruch hat. Ja. Aber es gibt immer mehr wieder dann auch. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, weil es so wichtig ist, wir müssen uns wieder anstrengen.
Oh, weißt du, wo ich neulich dann war? Da war ich, wie gesagt, ich war auf einer Hochzeit. Dann habe ich, weil ihr uns ja nicht reingelassen habt, habe ich
das hast
auch
du noch nicht erwähnt.
Tief. Das sitzt was? Tief.
Das du noch nicht reingelassen hast.
Ich hatte mehrere Monate
im Voraus. Wo hast Zimmer du gefahren. Denn dann gewohnt?
Jetzt muss ich überlegen. Ganz charmant gemacht. Windrose? Ist das Windrose?
Ja, also ja, gibt's auf jeden Fall. Ja.
Im Hafen irgendwie so ein bisschen. Na gut, pass auf, dann beschreibe ich dir das jetzt mal. Vielleicht weißt du es noch aus der Lokalpresse. Da ist irgendwann vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, eine Bootshalle abgebrannt.
Ja.
Klingelt da irgendwas bei dir? Auf jeden Fall, ich bin aus dem Hotel raus, bin irgendwie in so eine Seglerkneipe rein, irgendwie wollte eine Kleinigkeit nur essen.
Munkmarsch.
Munkmarscher Fährhaus.
Du warst im Fährhaus und im Munkmarsch, da gibt es eine Seglerkneipe.
Genau. Und da
Hotel hab ich Fairhaus oder was?
So, und das war toll, die war nämlich wahnsinnig freundlich, das war unfassbar nett irgendwie. Ich bin dann raus da in diese Kneipe auf der anderen Seite und ich meine, Style brauchen wir nicht drüber reden, ne? Hat keinen Style, hat keinen Stil.
Ich liebe das Restaurant.
Unfassbar nette Mitarbeiter und einen unfassbaren Kartoffeleintopf gegessen. Wo ich wirklich, ich will jetzt nicht auf die Hochzeitsgesellschaft, ich will da nicht hin, ich will hier weiter essen, ich möchte hier sitzen bleiben und ich möchte hier und ich trinke nicht, aber hier, da wollte ich betrunken werden und dann ins Bett gehen.
Und der Laden
und toll.
Ist einer mit der beliebtesten für Sylter. Der ist so urig. Da ist er wirklich mit Stammtisch und
schön
allem, wo dann Opa Heini reinkommt.
Ja.
Und es ist so geil. Und der Gastgeber da.
Ja.
Und es ist einer der geilsten Gastronomen. Der trägt sein Herz auf. Also wenn du da, darf ich das sagen? Keine Ahnung. Kann man auch bei TripAdvisor. Da kommst du mit schmutzigen Schuhen. Fragst du mich, haben sie noch einen Tisch? Sagt er, nee. Aber hier ist doch alles frei. Sagt er, nee, kann ich einen Kaffee trinken? Nee, die Kaffeemaschine ist kaputt. Der Bus kommt heute früher, weil der keinen Bock hat, dass die Wohnung drin schmutzig wird.
Aber ist die schick? Wir reden hier schon von 80er Jahre gefühlt noch Daddelautomat
ist es, an der aber Wand. Das Ding ist weg. Die kochen geil.
Super geil.
Der Typ
ganz toll,
holt die Fische direkt aus Dänemark. Es ist das, was es ist. Es ist einfach. Der macht Limandes gebraten. Wenn sein Koch weg ist, geht er selber in die Küche, macht internationale Hackwochen. Gibt's gefüllte Paprika, gibt's Hackwaren, gibt's Frikadelle und keine Ahnung, Bolognese. Und das ist wirklich, die Sylter sind da so gerne. Das ist das, was es ist. Der macht auch keinen Kalbschnitzel, weil er keinen Bock hat, 15 Euro mehr zu nehmen. Aber du kriegst ein Bioschwein da. Ja. Verstehst du? Also der hat so geile Werte drin. Und der Laden, da gehst du nicht hin, weil es so sexy ist. Aber die Atmosphäre aber ist total typisch.
Und ich saß alleine da. Köstlich. Da war nicht viel los. Ja. Ne? Da waren drei Tische besetzt. War nachmittags zwischen drei und so.
Und auf der Terrasse draußen da. Die
Terrasse habe ich nicht gesehen.
Nee, kalt. Also das ist so eine ganz kleine, es ist wirklich zuckersüß, eine echte Perle. Ja. Das ist so ist mit das letzte richtige Original.
Das meine ich so ein bisschen Normalität.
Davon gibt es nicht so viele,
das
muss man
so
sagen, ja.
Weil das ist normal, das ist so ein bisschen das, was man haben möchte. Und wenn du das jetzt, ich sag mal, um 20% inhaltlich atmosphärisch noch nach vorne, also nicht atmosphärisch, ja, weil Atmosphäre hat das zu 100%. Aber ich sag mal, für den Außenstehenden etwas gefälliger Gestalt ist, dann bist du schon ganz weit vorne. Und das ist das Einzige, was ich auf Sylt nochmal machen würde. Wo ich sage, wenn ich mal auf Sylt, man bietet mir immer irgendwas an, wenn da irgendwas mal wieder zu verkaufen ist. Ne? Weil alle denken, ich hätte einen Bezug dazu. Habe ich gar nicht so. Aber das würde mich nochmal jucken, irgendwann im Alter auf Sylt ein Gasthaus. So, das, was du sagst, ist Gasthaus Deluxe und einfach ein Gasthaus. Schönes, kaltes Bier, vielleicht die Gläser etwas kühler machen irgendwie als sonst. Und auch ganz wichtig in diesem, auf der Weinkarte, was Halbtrockenes zum Einstieg.
So ein Kabinett.
Ja.
Genau. Aber da gibt's doch immer mehr, ist doch groß gehypt jetzt.
Naja, gut, weil
inzwischen. Auf den Weinkarten ist da immer viel drauf jetzt mittlerweile.
Ja, gut.
Vom Kiosk bis zum Top-Restaurant.
Ja, aber früher, wo hast du ja Hausverbot gekriegt in
ja, das stimmt. Ja.
Da hast du, also bei ja, aller Liebe nicht. Da,
ja, und du musst auch wieder die neue Sau dann durchs Dorf
gefunden. Aber das meine ich, wo das okay ist. Wo das einfach, aber nicht, weil es jetzt in ist, sondern weil die Klientel das schon immer so getrunken hat. Finde ich gut. So.
Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ja, ich muss auch weg.
Ich
bin auch wahnsinnig gelangweilt heute.
Letzte Frage an unseren Gast. Kann, also
ist
ja,
es wirklich die letzte?
Kann
willst
jeder,
du da 50 Euro draufsetzen?
Jetzt erst recht.
Okay, wollen wir gucken.
Kann jeder, der will, Gast im Söllringhof werden oder ist es?
Scheinbar ja nicht.
Ist es tatsächlich?
Hey, hast du die letzten 2,5 Stunden
gut.
Wirklich nicht zugehört?
Ja, sehr gut, Tim. Sehr gut.
Das wird ein hartes
aber Ding. Du weißt,
frag mal lieber, wie man Gast werden kann.
Du weißt, in welche Richtung. Das wären ja zwei Fragen, sind 50 Euro futsch. Du weißt, wie es meine.
Ja.
Zwei Fragen waren das, 50 Euro.
Die eine Frage habe ich dir gar nicht zu Ende gestellt.
Egal. Ja,
also
egal,
50 Euro. Natürlich kann jeder Gast bei uns Gast werden. Das, was wir gemacht haben, das Problem ist einfach, das, was wir machen, ist Handwerk. Das braucht viele Hände. Das ist einfach teuer. Die Produkte sind teuer. Diese haben eine kurze Haltbarkeit. Und darum haben wir ein neues Konzept für den Säuringhof gemacht. Das nennt sich Wohnzimmer. Weil ich einfach weiß, dass ich da in einer ganz anderen Einstiegshürde Gästen die Gastlichkeit des Säuringhofs darstellen kann. Da gibt es keine 25 Amüsbusch, da gibt es keine 25 Gänge.
Wie blöd als Gast, wirklich.
Ja, aber am Ende buchst du ja kein Menü oder so, sondern buchst einen Abend dann auch. Nein, du buchst doch einen Abend.
Nein.
Wir haben auch gar keinen Menüpreis mehr, von wegen 6 Gänge kosten. So ein Quatsch, du zahlst den Abend. Und wir haben noch ein zweites, um das jetzt noch einmal kurz zu beantworten. Wir haben ein zweites Restaurant gemacht, weil wir eben wirklich, ich glaube, dass wir eine ganz tolle Gastlichkeit haben. Wir haben großartige Mitarbeiter. Und wir können dann, wenn du halt, du bist auch zum Salat herzlich willkommen, aber wir können halt nicht am Abend darstellen, wenn du vorher noch 5 Snacks und 5 Pitifors bekommst und du dann eben mit 30 Euro den Platz belegst. Tagsüber oder eben an den Tagen, wo das Restaurant zu ist, sei herzlich willkommen, weil ich glaube wirklich, dass das ganz, ganz vielen Menschen richtig viel Freude bereiten kann, weil wir echt wahnsinnige Leute da haben. Das ist unglaublich.
Einzige, und ich weiß, das ist schön, Pitifors und das ganze Gedönse drumherum, auch wirklich schön. Nochmal aus Gastsicht, ich gehe gerne essen. Ich will nicht immer 4,5 Stunden, ich will trotzdem das volle Programm. Vielleicht macht ihr einfach nur die Möglichkeit ohne Petitfour und ohne Amüsgöl, bitte. Trotzdem der gleiche Preis. Aber so als proaktives Angebot.
Aber das kannst du haben. Du kannst es auch für einen doppelten Preis bekommen, wenn du willst, Tim.
Das ist doch gar kein Thema. Wir müssen
noch
reden.
Ich habe gemerkt, das ist ein dummer Ansatz. Das ist in dem Moment, wo ich ihn ausgesprochen habe.
Jetzt sag noch mal.
Ja, das ist wirklich so wahnsinnig dumm.
Ey. Jetzt erklär unseren Zuhörern noch mal ganz kurz, wenn sie in Hamburg-Altona in die Bahn steigen und dann wollen sie zu dir in Söllringhof.
Dann holst du dir zuerst bei Kostorf.
War keine Frage.
Ich weiß, wie du dich gequält hast gerade.
Dann holst du dir erst bei Kostorfer noch einen Döner.
Oh ja, sehr gut.
Ja, würde ich sagen. Und dann steigst du in den Zug.
Angekommen dann dort geht's.
Ja, dann hole ich dich los. Ab. Oder unsere Mitarbeitenden holen dich ab.
Du holst nicht jeden Gast ab.
Nee, ich hole nicht jeden. Aber gestern zum Beispiel bin ich alle gefahren, weil ich eine lange Telefonliste habe. Auf der Rückfahrt kann ich gut telefonieren.
Aber angenommen, ich werde jetzt nicht abgeholt.
Du wirst abgeholt. Es gibt keinen Gast, der nicht abgeholt wird.
Hat Tim doch gerade gefragt. Ja, du warst ja kein Gast.
Du Nein, ja unsere Hotelgäste Gast. Werden alle abgeholt.
Alle?
Natürlich.
Alle mit dem Rolls-Royce?
Wir haben keinen Rolls-Royce.
Bentley? Gut. Ja, das ist okay.
So, jetzt haben wir wieder einmal den Sylt-Klischee mit reingebracht. So, zack, haben wir doch die Schlag. Nein, aber jeder wird abgeholt. Und tatsächlich, ich fahre gerne die Transfers, aber ich bin ja eher in dem Laden eher so ein bisschen der Benjamin Blümchen. Ich bin da und helfe da, wo es gebraucht wird. Und ich fahre Transfer und ich koche.
Habe ich jetzt in irgendeinem Waldorf-Kindergarten gehört, darf Benjamin Blümchen nicht mehr vorgelesen werden.
Warum das?
Weil er so viel Zucker isst.
Ja, echt. Kann mir mal jemand sagen, wer Paw Patrol erfunden hat, so einen Scheiß, wo du den Namen nicht aussprechen kannst? Das sind doch tolle Kindergeschichten. Ja. Also nein, anderes Thema.
Ich hab Paw Patrol immer gerne geguckt.
Boah, grausam. Hä? Das gab's doch noch gar nicht in deiner Kindheit.
Ja, du bist nicht das einzige Kind in meiner Gegenwart. Also das der einzige Mensch, der jünger ist in meiner Gegenwart.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft, das gab's doch noch gar nicht.
Nein, aber ich guck doch.
Ach so, mit den Kindern dann.
Wenn ich bei Freunden bin,
ja, okay.
Oder so.
Ja.
Setz also, mich dazu.
Wir bedanken uns an der Stelle bei Jan Philipp.
Berner? Ganz, ganz, ganz spannend. Ganz spannend. Ich mache das ganz kurz, dann kannst du deinen Schlusssatz da geben. 35 Jahre alt, sehr weise, sehr schöne Sätze, die du gesagt hast. Manchmal höre ich ein bisschen Johannes raus, was ich sehr mag, weil ich den auch wirklich sehr, 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 sehr schätze, weil er immer eine ich weiß nicht, was eine besondere Herzlichkeit an den Tag gelegt hat. Und irgendwie, wir haben damals bei der Übergabe viel drüber gesprochen, ne, wie er das ist. Und ich dachte immer, das zieht er nicht so durch. Und ich glaube, dass du einen Mammutanteil dran hast, dass das auch so durchziehen konnte, weil du das wirklich ganz, ganz toll, ganz eigenständig, ganz besonders machst. Ich finde, ich glaube, deine Frau hat einen Riesenanteil dahinter, weil ein Mensch alleine, auch wenn sie nicht proaktiv da tätig ist, ein Mensch alleine kann nicht so cool sein, wie du dich heute gezeigt hast. Das ist wirklich irre. Und hättest du jetzt nicht das
bestickte F? Aber das habe ich nie behaupten.
Wofür steht das F da eigentlich auf deinem Hemd?
Keine Ahnung.
Okay, weil das ist ein bisschen Sylt, das ist kurz, mir fehlt ein bisschen die Brezel, die man sonst so ein bisschen im Klischee um die Schulter hat. Das ist der gewickelte
Pullover. Wirst du mich nicht sehen, ja.
Das ist mir schon klar, ich überlege aber auch die ganze Zeit schon, wofür dieses F steht. So ein feiner Foo Fighter F, aber ein...
Machen wir einfach mal feiner Kerl heute drauf.
Feiner Kerl, in einem geschrieben.
Ja, feiner Kerl. Das war sehr inspirierend und ich mache mir gar keine Sorgen, dass wir nicht noch die nächsten Jahre viel von dir hören. Du bist so kacke jung. Und nur eins, ein bisschen hast du auch diese, ich nenne es mal sechsjährigen Pubertät, immer nein, 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 nein. Da musst du mal runter von kommen.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das war sehr erfrischend. Vielen Dank, lieber Tim. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dir einen sehr schönen Danke, Abend, lieber Jan Philipp. Danke Toll. Fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schau, Kakao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.